Hier ist Duolog, der Podcast über Gott und die Welt und alles, was dazwischen liegt. Mein Name ist Karl Karzelek und am anderen Mikrofon hören Sie Jürgen Schulz. Hallo Jürgen Schulz.
Grüß dich, Karl Karzelek.
Wir sind zurück mit Duolog, mit unserer zweiten Staffel.
Das Jahr 2016 bringt Veränderungen mit sich. Nummer 2 beginnt. Hast du recht.
Richtig, genau. Ich bin froh, wir haben ein Jahr Duolog hinter uns. Wir werden später noch ein bisschen darüber reden, wie es uns damit ging. Aber wir starten in ein neues Jahr und wir starten mit neuen Themen. Ich bin sehr gespannt auf das, was kommen wird. Also ich denke, wir haben uns ein paar gute Sachen überlegt für dieses Jahr. Und ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörern genauso gefallen wird, wie es uns Spaß macht, das immer wieder aufzunehmen.
Das ist das, worauf ich am meisten warte. Also zu wissen, was sagen die Zuhörer, dass du und ich daran Spaß haben, das ist ja eine Sache. Aber ich hoffe, dass auch mit diesem Beitrag heute, ich denke, dass wir da auch in ein recht aktuelles Geschehen hineinsprechen, dass man da auch mal Rückmeldungen bekommt, inwiefern diese Themen auch Anklang finden.
Das genau.
Würde mich freuen, da auch noch mehr zu hören. Also an euch alle da draußen, die ihr uns zuhört, Rückmeldungen sind herzlich willkommen. Ohne Rückmeldung werden wir nicht besser werden. Von daher, genau. Lasst uns wissen, was ihr denkt.
Also an unsere zwei Zuhörer, meldet euch ruhig. Gut, wir wollen aber ein bisschen starten mit Sachen, wie wir auch das letzte Jahr gemacht haben. Wir versuchen immer so ein bisschen rumzugucken, was es sonst noch so gibt, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen. Und ich hatte zwei Links, die ich hier reingestellt habe bei uns, in die Notizen, die auch online gestellt werden. Du hattest zwei Sachen reingepackt und ich fange einfach mal an. Ich habe eine interessante Homepage gefunden. Die eine ist mehr für mich und die zweite Homepage, die ist sehr ähnlich aufgebaut, die ist mehr für dich, Jürgen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal reingeguckt hast und das abonniert hast.
Abonniert noch nicht, aber reingeschaut habe ich.
Okay, genau. Und zwar nennt sich das dailydoseofgreek.com und dailydoseofhebrew.com. In einem Wort zusammengeschrieben. Das wird, wie gesagt, in den Shownotes noch auftauchen. Und der Name sagt es schon, Daily Dose of Greek. Das bedeutet, das ist jemand, der immer knapp bei 2 Minuten bleibt und versucht, systematisch durch ein biblisches Buch durchzugehen, Vers für Vers, jeden Tag ein Vers, den einfach im Fließenden zu übersetzen und einige grammatikalische Anmerkungen dazu zu geben, wieso das so übersetzt wurde, wie man das noch übersetzen könnte, welche Besonderheiten es da gibt. Und das Ziel ist einfach für die Leute, die Griechisch schon hinter sich haben, also es ist keine Griechisch-Lernseite, wobei man auch Griechisch lernen könnte mit Geduld, aber es ist vor allem, um Griechisch frisch zu halten. Und ich habe das jetzt eine Zeit lang mir schon angeguckt, jeden Tag. Ich müsste es mal wieder jetzt anfangen nach der Winterpause, habe ich da ein bisschen nachgelassen. Aber ich fand das sehr hilfreich. Es ist einfach interessant, das zu sehen. Immer wieder diese Herausforderung, auch am Anfang vielleicht Pause-Taste zu drücken, versuchen, das selbst zu übersetzen, selbst anzugucken und dann einfach mal zu hören, okay, was gibt's da für Besonderheiten? Und ich fand das sehr inspirierend, sehr interessant, diese Seite. Wie geht's dir mit der hebräischen Seite? Hast du da mal reingeguckt?
Ich finde den Gedanken des Frischhaltens notwendig und deswegen finde ich die Seite interessant. Aber ich habe es jetzt noch nicht geschafft, mir das näher anzuschauen.
Okay.
Aber ich bin selber auch einfach mit dieser Herausforderung konfrontiert, das alles vernünftig frisch in Erinnerung zu rufen. Ich habe jetzt einfach für eine der letzten Predigten mir dann etwas Zeit genommen, auch nochmal ins Hebräische einzusteigen und das nochmal aufzufrischen.
Ja.
Dass ich das dann so kombiniert hatte, dass ich ein bisschen allgemein nochmal Grammatik quer gelesen habe, zu schauen, okay, stimmt. Dann kamen dann die Erinnerungen hoch, dies und jenes und ja, aber die Seite sieht interessant aus, aber ich kam noch nicht dazu, mir das näher hinein anzuschauen. Aber ich werde da mich in die Tage auf jeden Fall anmelden. Wie gesagt, manchmal gibt's einfach mehr zu tun, als man Zeit für hat.
Ja. Ich finde es einfach, ich finde es einerseits großartig, wie viele Sachen es gibt im Internet in dieser Hinsicht. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal schade, vieles davon ist wirklich nur auf Englisch. Und so ein bisschen juckt es mir in den Fingern, sowas auch mal irgendwie auf Deutsch zu realisieren. Und ich habe auch schon mal rumgeguckt, wie das möglich wäre. Und ich denke, ich weiß, wie man das umsetzen könnte mit wenig Aufwand. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und es wäre schön, wenn sowas vielleicht irgendwann auch mal auf Deutsch, solche Seiten auftauchen würden.
Also ich finde es auf jeden Fall hilfreich. Mich begleitet das so ein bisschen, dass halt gerade diese sprachlichen Aspekte aus dem Studium zu schnell verloren gehen nach dem Studium.
Ja.
Und wäre irgendwie schade, wenn so ein wichtiger Teil des Studiums einfach dann irgendwann verloren oder einfach ja in Vergessenheit geraten ist.
Ja.
So geht es mir zumindest. Vielleicht sind da einige unserer Studienkollegen draußen, die uns zuhören und sagen, nee, ich bin so froh, dass ich mit diesem sprachlichen Gedöns nichts mehr zu tun habe. Aber
oder die sagen, ich habe kein Problem, jeden Morgen einfach ein Kapitel auf Hebräisch zu lesen
und Griechisch und Aramäisch und so.
Ne? Hand,
und
genau.
Wenn es herausfordernd ist, dann nimm halt Akkadisch zur Hand. Ne? Liebe Grüße an Mario da ferner nach, nach Chicago. Ist halt so. Nein, Quatsch. Also ich glaube halt, dass es hilfreich ist, dass es auch notwendig ist, das frisch zu halten, selbst wenn man nicht jeden Tag ein Kapitel liest, alleine schon, um auch mit den Kommentaren vernünftig arbeiten zu können
und
dergleichen.
Ja.
Von daher ist dieses ein guter Ansatz. Wäre toll, sowas auf Deutsch zu haben. Vielleicht können, ja, vielleicht gewinnst du ja Heinrich von Siebenthal als Co-Gestalter deiner neuen Website dann oder was auch immer du da planst.
Das wäre sehr cool, ja, das stimmt.
Würdest du mindestens die Qualität sicherstellen?
Also, was heißt Qualität sicherstellen? Die Qualität wäre gesprengt, wenn eine Koryphäe wie Herr Siebenthal dabei wäre. Das wäre sicherlich. Also, aber dann dürfte ich nicht mitmachen, weil ich bin da so weit, weit weg. Ich müsste nur den Hintergrund liefern.
Passt schon, alles klar, gut.
So.
Also, das waren deine zwei Seiten.
Genau,
was
du
hab,
hast
was ich
auch zwei Sachen. Du hast
zwei
einen
Sachen.
Odin da drinne.
Ein
ah,
Oden.
Nee, Oden, ach so.
Ja, Oden, ja, es wäre ja auch ein Odin, wäre auch interessant oder so, aber es ist Thomas Oden. Ja, die, ich habe ein über die Seite von Ron Kupsch einen Link gesehen, der ja zu einem Interview führte von Albert Mohler und Thomas Oden. Ich weiß gar nicht, inwiefern Thomas Oden in Deutschland überhaupt ein Begriff ist. Sagt er dir was?
Ich weiß es nicht. Ich
gut,
nicht.
Okay, ich dachte, vielleicht hast du mal reingeschaut, was der Link da war.
Nee,
aber zumindest, ich habe auch unter den Buchempfehlungen, die ich weitergegeben habe, ein Buch von Thomas Oden empfohlen und das ist eine systematische Theologie an sich und trägt den schönen Titel Classical Christianity.
Mhm.
Was ich dort hilfreich fand, und das ist einfach Odens Ansatz mit der Zeit geworden, ist, dass er nicht die Frage stellt, wie verstehe ich den christlichen Glauben aus meiner konfessionellen Sicht oder aus meiner denominationellen Prägung oder dergleichen.
Mhm.
Sondern er verfolgt den Ansatz, aufzeigen zu wollen, was der rote Faden des christlichen Glaubens schon immer gewesen ist.
Okay.
Bestimmte Überzeugungen, die Christen immer geteilt haben.
Mhm.
Es geht ihm also nicht darum, eine bestimmte gemeinderichtungsbezogene christliche systematische Theologie auf den Markt zu werfen, wo man bestimmte Themen auch einfach vertritt. Das hat ja auch seine Berechtigung, dass man sagt, wir als Baptisten oder wir als Methodisten oder dergleichen römisch-katholisch verstehen und positionieren uns in Thema XY folgendermaßen.
Hm.
Sein Ansatz ist da viel stärker zu sagen, er kommt von den, am Anfang waren es drei Bücher, dieses Classical Christianity ist die Herausgabe des, ist die drei Bücher in einem Band herausgebracht, in
mhm.
einem Werk. Und er setzt dort an bei der Gottheit, bei Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist und daran gliedert er das auch. Also es gibt bestimmte Themen, die werden natürlich ausgeklammert, weil es zu komplex ist. Aber was ich dort, diesen Ansatz fand ich sehr, sehr interessant, zu sagen, was ist das, was im Kern immer schon geglaubt und bejaht worden ist, worüber es auch eine Einigkeit gibt. Und innerhalb der systematischen Theologie setzt er bindet er immer wieder auch Zitate ein aus allen möglichen Glaubensbekenntnissen, Katechismen aus 2000 Jahre Kirchengeschichte. Da geht es über den russischen Glaubensbekenntnisse, der russische Katechismus, über also allgemein dann orthodoxe Schriften, griechisch-orthodox und so weiter. Dann geht es in die ganz normale, in unsere Breitengrade mit lutherischen Texten und lutherischen Bekenntnissen hin, auch zu römisch-katholischen Bekenntnissen. Und er zeigt auf, dass bestimmte Glaubensüberzeugungen im Kern immer schon bejaht worden sind und geglaubt worden sind. Und diesen Aspekt des gemeinsamen Bekenntnisses finde ich einen sehr entspannten und sehr hilfreichen Ansatz allgemein für die systematische Theologie.
Hm.
Finde ich einfach nur ein auch sehr interessantes Werk zu sehen, dass auch jemand so querbeet auch die ganzen Bekenntnisse überhaupt durchforstet hat, kennt, weiß, was sie besagen und dergleichen. Im Endeffekt gibt es da eigentlich wenig drinne, was man nicht bekennen kann oder im Endeffekt ist das eigentlich ein Werk, wo wir alle sagen, jo, das glauben wir als Christen.
Okay.
Und das finde ich einfach ist mal eine ganz andere Art von Arbeit gewesen, ein anderer Ansatz. Und diesen Link zu dem Gespräch, zu dem Interview von Al Mohler mit Thomas Oden. Oden ist mittlerweile in seinen 90ern.
Oh, okay.
Diesen Link Ich fand es einfach sehr interessant, die beiden Männer im Gespräch zu hören. Auch interessant zu sehen, welche Entwicklung er durchgemacht hat. Er selber hat vor kurzem eine Autobiografie und Memoiren veröffentlicht und das war auch der Grund und das liegt auch dem Interview zugrunde zwischen Elmola und Oden. Aber die Geschichte von Oden ist halt eine der, ja, Yale University hat da seine sein Doktoralstudium abgeschlossen, seine Dissertation. Und hat sich dort sehr stark mit dem Existenzialismus auseinandergesetzt, Karl Barth und Bultmann und so weiter. Karl Barth nur am Rande halt, aber Bultmann und war sehr stark da im Bilde gewesen. Absolut neuzeitlich geprägt, Paul Tillichs Namen, die fallen. Und er war da mittendrin top ausgebildet. Kam dann an eine Universität, und das greife ich nur kurz aus dem Interview heraus, kam an eine Universität, an die Drew University in den USA, saß dort mit einem konservativen jüdischen Gelehrten zusammen. Das war alles in den 70ern schon. Und der jüdische Gelehrte schaute ihn an, ein guter Freund mit der Zeit geworden, der schaute ihn an und sagte, du hast gar keine Möglichkeit und gar kein Recht, den christlichen Glauben abzulehnen, weil du ihn gar nicht kennst. Und das hat ihn nochmal wach werden lassen. Und von da an fing seine Reise eigentlich an, die im Endeffekt in dieses Classical Christianity mündet. Weil er sagte, zu dem Zeitpunkt war er weit davon entfernt, eine persönliche Glaubensbeziehung an Jesus Christus zu haben als Erlöser, als wirklich auferstandenen Sohn Gottes. War weit von entfernt. Und er machte sich dann auf die Suche, was glaubt der christliche Glaube eigentlich? Und hat diese Reise führte ihn über die Jahrzehnte dazu, auch dass alle seine Werke, dass er selbst ja in den 70ern Bücher veröffentlicht hat, in den 80ern schreibt er, das, was er in den 70ern geschrieben hat, kann man vergessen, kurz gesagt.
Okay.
So, ne? Und das finde ich einfach also es ist einfach eine sehr interessante Entwicklung, wie jemand, der sehr stark auch in dem liberalen System, der theologischen System gefangen war, auch sehr beschränkte Sicht hatte, was die gesamte Kirchengeschichte betraf und was die Bekenntnisse des christlichen Glaubens waren, wie er sich dann auf die Suche gemacht hat und durch die Bekenntnisse und durch die Kirchenväter zum Glauben an Jesus Christus fand. Er sagte, es war nicht das Studium der Heiligen Schrift, es war die Aussagen derjenigen über die Heiligen Schrift, die ihn dazu geführt haben, neu über seine Beziehung nachzudenken, auch zu Gott. Und die einfach zu einem radikalen Umdenken geführt hat. Einer seiner Hauptthesen, die man auch auf Wikipedia finden kann, ist, dass er sagt, ich möchte nichts Neues in der Theologie erfinden. Und das ist ja oft so der Forschungsansatz. Man muss sich neu positionieren, neue Thesen aufwerfen. Und er sagt, er möchte nur das sagen, was immer schon geglaubt und gesagt worden ist. Und deswegen finde ich beides sehr interessant. Auf der einen Seite, ich greife schon vor, das Buch halt, Classical Christianity. Auf der anderen Seite, dann auch das Interview mit Al Mohler, wo man auch einen profilierten Autor, einen profilierten Mann, Theologen und auch profilierten Mann Gottes, gläubigen Christusnachfolger hört, der aber doch auch mit aller Demut, aller Einfachheit, sein Leben selber beschreibt und auch darüber spricht. Ja, das ist das Erste.
Okay.
Was habe ich da noch draufgeschrieben? Ich habe noch einen zweiten Link gehabt, ne?
A Journal for the Evangelical Study of the Old Testament.
Ja, genau. Das ist ein vor 2 Jahren, 3 Jahren, wie auch immer, 2012, glaube ich, also schon 4 Jahre dann bald, entstandenes Journal, das nur online publiziert wird. Mit aber einigen sehr interessanten auch Leuten, die auch zum Kuratorium und zu dem gesamten erweiterten Kreis gehören. Also wer sich für das Studium des Alten Testaments interessiert, kann da immer mal wieder reinschauen. Das wird natürlich sich in den nächsten Jahren noch entwickeln dürfen und müssen, auch durch die Publikationen, die sie dann auch hoffentlich gewinnen. Aber es ist zumindest frei zugänglich online für alle, die sich für das Studium des Alten Testaments stärker interessieren. Ist zu empfehlen, die Seite.
Okay, super.
Ja, das waren meine 2 Sachen. Du hast Bücher empfohlen, Karl.
Ja, ich habe 2 Bücher mitgebracht, die ich sehr spannend finde momentan, die ich gerade lese. Und das eine ist jetzt kein theologisches Werk, sondern eher ein dokumentarisches Werk, aber fast wie ein Thriller, also sehr spannend geschrieben, von Jaroslav Trofimov. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das heißt Siege of Mecca, also die Belagerung von Mekka. Und das ist mir über Spiegel.de, irgendwie haben sie dann darauf Bezug genommen und die Geschichte dahinter vorgestellt. Und ich fand das interessant, weil ich davon noch nie etwas gehört hatte und habe dann das Buch gekauft und das Buch ist wirklich, wirklich spannend. Ich habe es auch auf meinem Blog kapeka.eu schon vorgestellt, ganz kurz, glaube ich, oder erwähnt zumindest. Und darin geht es um, ja, um die Belagerung von Mekka durch islamische Terroristen. Also das ist erstmal etwas, was einem komisch vorkommt, weil das ein innerislamischer Konflikt gewesen ist, wo es um das Allerheiligste des Islam auch geht. Und zwar wurde halt eben die große Moschee in Mekka mit dem Heiligtum, mit der Kaaba, von einer bestimmten islamischen Gruppe belagert. Die haben dort den Mahdi, den quasi islamischen Messias, vorgestellt, der eine neue Zeit oder die Endzeit einleiten sollte. Und das endete dann sehr blutig. Also mehr will ich nicht sagen, weil ich bin noch gar nicht durch, aber man kennt den Ausgang schon. Nur wie sich das alles entwickelt hat, auch wie diese Belagerung ablief und welche Fehler alle gemacht wurden. Aber was vor allem interessant ist, sind die Linien, die Trofimov daraus zieht für die Zukunft, wenn man das quasi als Einstieg oder Anfangspunkt des modernen islamischen Terrorismus auch betrachtet, weil die Auflösung, wie diese Belagerung beendet worden ist, dieser Pakt, den das saudische Königshaus mit den islamischen Gelehrten geschlossen hat, die Erlaubnis gegeben haben, in Mekka militärisch einzugreifen, was normalerweise vom Koran her verboten ist, dass man dort Waffengewalt anwendet. Das führte eben dazu, dass die saudische Königsfamilie sich verschrieben hat dazu, den konservativen Wahhabitismus in der ganzen Welt zu verbreiten. Und legte damit die Grundlagen für viele Entwicklungen, die uns heute noch beschäftigen. Von daher ist das irgendwie so ein ganz interessanter Moment in der Weltgeschichte, aber auch in der modernen jetzt Geschichte der islamischen Bewegung. Und das Buch selbst liest sich sehr interessant, also ist wirklich sehr gut geschrieben. Und die ganze Entwicklung ist einfach auch etwas, was, wie gesagt, ich noch nie gehört hatte. Und sich damit zu beschäftigen, was da alles passiert ist, ist schon sehr spannend. Auch die Erklärung jetzt über die Hintergründe dahinter, also wie es dazu gekommen ist, welche Gruppen damit reinspielen.
Welche Zeit?
Das ist Ende der 70er.
Also es ist eine moderne Geschichte, ne?
Ja, genau.
Also das heißt, es ist hunderte Jahre.
Nein. Das spielt in den 70er, ich glaube 1979, wenn ich das richtig vor Augen habe. Das ist eine sehr moderne Entwicklung, die halt eben in die Zeit auch, wo in Teheran dann die US-Botschaft besetzt worden ist, das ist in diesem ganzen Zeitraum. Und das ist aber eine Sache, die versucht wird, möglichst rauszuhalten aus den offiziellen Medien auch, wo auch das im Geschichtsunterricht zum Beispiel in Saudi-Arabien überhaupt keine Rolle spielt. Also das ist ein sehr peinlicher Fleck in der Geschichte von Saudi-Arabien. Und dementsprechend versucht man, das möglichst weit rauszuhalten aus allem, was Geschichte da angeht.
Hm. Ja, super. Das klingt echt spannend. Ist aber auf Englisch, ne?
Ist auf Englisch, genau. Aber ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung ist. Ich habe da gar nicht geguckt, aber ich habe es auf Englisch gekauft und ich finde es wirklich empfehlenswert. Das zweite Buch. Es wird in den Links auftauchen. Siege, also Belagerung, Siege of Mekka.
Von?
Jaroslav Trofimov. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, das ist dann wieder was Theologisches. Da hat mich der Titel sehr angesprochen. Und zwar ist das, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, David Croteau oder so. Urban Legends of the New Testament, 40 Common Misconceptions. Und wie der Name schon sagt, geht es darum, dass man gewisse Auslegungstraditionen kritisch hinterfragt, die sich in dem populären christlichen Bewusstsein so festgesetzt haben. Und wo der Autor danach guckt, ob sie wirklich auch eine Begründung haben im Text. Also er beschreibt am Anfang, dass es zwei Arten von Urban Legends gibt. Die eine, die überhaupt gar keine geschichtliche Verankerung hat. Und die andere, die zwar einen Kern Wahrheit enthält, aber eben entweder am Ziel vorbeigeht, was wirklich passiert ist, oder aber nicht die ganze Wahrheit enthält. Und er sucht jetzt halt eben dann 40 solcher Urban Legends über das Neue Testament, angefangen bei, also er geht durch die Evangelien und dann durch die Briefe und geht dann einfach auch in dem Sinne systematisch da durch, fängt an mit der Geburtsgeschichte von Jesus. Die Frage, ist Jesus wirklich in einem Stall irgendwo außerhalb Bethlehems zur Welt gekommen oder gibt es nicht Hinweise dafür, dass es doch auch anders gewesen ist? Und so hat er dann eben 40 dieser Beispiele. Ich habe auch noch nicht alle durch, Es sind viele sehr interessante dabei. Einige später, gerade den Briefen bei Paulus, wo ich dann auch manchmal ein bisschen erstmal noch drüber nachgrübeln muss, ob ich da ganz mitgehe. Aber auch viele, wo ich denke, ja, da hat er sehr gute Argumente geliefert, gerade in den Evangelien, wo ich auch herausgefordert bin, wirklich da auch vielleicht anders zu predigen in der Zukunft, weil er sehr gute Gründe geliefert hat, wieso man das vielleicht auch anders sehen kann.
Ja, also ich kenne das Buch jetzt nicht näher, aber es ist bestimmt ein spannender Einblick. Also genau. Ergänzung zum eigenen theologischen Studium, klar.
Genau. Vor allem mich interessiert, also Urban Legends, also fürs Neue Testament hatte ich jetzt nie so drüber nachgedacht. Was mich mehr interessiert, wäre so ein Urban Legends für Predigtbeispiele. Weil man ja immer wieder interessante Predigtbeispiele auch hört von Leuten, wo irgendwelche verrückten Sachen passiert sind und man sich fragt, also ist das jetzt wirklich geschehen oder hat das seinen Anfang irgendwo, dass jemand sich was ausgedacht hat und dann wurde es bei dem dritten Erzählen schon zu einer Tatsache. Und mich würde es mal interessieren, sowas auch zu untersuchen, so ein Urban Legends of Preaching Project oder sowas.
Welche Predigten willst du dann durcharbeiten?
Na, einfach die Beispiele sammeln. Was werden für Beispiele immer wieder in Predigten erwähnt, jetzt wenn es zum Beispiel um Spenden geht oder um andere oder um Heilungsgeschichten oder was auch immer und zu gucken, hat das eine geschichtliche Grundlage. Also es gibt viele, auch in Theologie, viele Urban Legends.
Ja, das ist richtig. Das meine ich nur halt, ne? Hier hast du ja wenigstens einen Text, der zugrunde legt, und da hast du einen Vergleichsmoment, wo du sagen kannst, okay, ich schaue mir die mal an, diese Urban Legends, so, ne, die man so in der Christenheit hat. Aber ich stimme dir zu, also gerade bei Predigten, das ist ja eine Herausforderung, da manches Mal bestimmte Geschichten, ne, sich anhören zu dürfen. Also. Aber es ist so, ne, diese Momente, wo du genau denkst, ey, das kann so nicht passiert sein. Das geht nicht. Also.
Nee. Oder zumindest, ich möchte einen soliden Hintergrund dafür haben, dass ich das auch glaube, weil dann ist es umso stärker, wenn es wirklich stimmt.
Das mag sein, aber es sind so bestimmte Sachen, wenn man so im Gespräch ist, dass man merkt, dass das Stilmittel der Übertreibung doch eine gute Anwendung findet. Von daher, aber es ist richtig. Also dieses Buch Urban Legends, das muss ich mir einfach mal reinschauen, mal gucken, ob ich da auch Interesse habe, ob mich das eher nochmal so ein Interesse weckt. Genau. Nee, schön.
Du hast
das auf Deutsch ausgegeben?
Ach so, nee, das ist ein ganz neues Buch. Ist erst, glaube ich, dieses Jahr erschienen, wenn ich das richtig im Auge habe. Deshalb ist es nur auf Englisch momentan. Wäre sicherlich überlegenswert für einen Verlag, das auch mal auf Deutsch rauszubringen, weil das wirklich gute Literatur ist.
Ja, gut, alles klar. Ja, ich greife kurz auf. Ich hatte das eine Buch schon erwähnt. Da möchte ich gar nicht groß viel mehr zu sagen zu Classical Christianity, außer dass ich das empfehlen würde, das eine gute Bereicherung für jede Bibliothek darstellt. Das zweite Buch ist eine Buchanwerbung, die ich aber selber noch gar nicht gelesen habe. Das ist ein bisschen schwierig, habe ich gedacht. Aber der Grund möchte ich kurz erklären, warum ich Alvin Plantingas Buch Gewährleisteter christlicher Glaube doch schon empfehlen möchte. Während meiner Zeit in Dallas hatte ich, also bin ich mit Alvin Plantinga konfrontiert worden, vor allem durch sein Buch God, Evil and Freedom. Und Alvin Plantinga ist, wie selbst de Gruyter schreibt in der deutschen Ausgabe jetzt von Gewährleisteter christlicher Glaube, der einflussreichste Religionsphilosoph der letzten zwei Jahrzehnte. Zumindest der Einfluss innerhalb der gesamten Zunft, der religionsphilosophischen Zunft, den kann man auch gar nicht, und auch darüber hinaus, den kann man auch nicht unterschätzen gerade. Ich glaube, dass das in Deutschland noch gar nicht so angekommen ist, auch er mit seinen Thesen, mit seinen Ansätzen, hat sich auch viel mit der Theodizee-Frage beschäftigt. Zum Teil sind seine Bücher auch sehr, ja klar, er ist Philosoph, auch wenn du philosophische Fachliteratur da liest, und dann habe ich im Rahmen des Studiums auch ein Werk von ihm gelesen. Da ging es dann also, weil Argument A, B, C, D und basierend auf diesem Argument und jenem Argument ist folgende Schlussfolgerung. Also es ist wirklich dann herausfordernd, ihm immer wieder zu folgen und nachvollziehen zu können. Das ist schon auch gute Kost, die man dann an die Hände bekommt. Aber das Buch Gewährleister christlicher Glaube, finde ich, verfolgt einen sehr, sehr interessanten Ansatz, halt auch nochmal darüber nachzudenken, warum gibt es aber eine gewisse Gewährleistung auch für den christlichen Glauben. Warum ist das nicht etwas einfach nur, als hätte ich keine guten Gründe, dass ich glaube? Und er geht das durch und zeigt das auf und auch philosophisch arbeitet er Kant ab und so weiter. Geht auch auf aktuelle Entwicklung ein, geht auf Fragen des Pluralismus ein und dergleichen. Und deswegen fand ich das nur, nachdem ich jetzt gesehen hatte, dass das das erste Mal eine Übersetzung jetzt da ist von Tinker ins Deutsche, was auch nicht leicht war. Die schreibt auch der Verlag, also der Greuther spricht selbst davon, dass das keine leichtes Übersetzungsprojekt war. Ja. Und das dachte ich nur, ich würde das gerne empfehlen, ich würde das gerne selber mir mal die Zeit nehmen, um das zu lesen. Selbst die Übersetzung des Titels war schon ein Problem.
Ja.
Das Wort im Englischen ist warranted. Mhm. Also das kann man zum Teil gar nicht vernünftig wiedergeben. Aber zumindest ist das ein Buch, allgemein die Werke von Alvin Plantinga, die ich sehr interessant finde. Er hat nochmal da zu einem ganz anderen Aufleben der religionsphilosophischen Ansätze, auch mit sehr konservativen Ansichten. Er selber als gläubiger Christ hatte auch sehr zu einem Aufleben des gesamten christlichen Religionsphilosophen, diesen Zweiges geführt. Mhm. Und ich habe jetzt vorhin gesehen, zufällig, dass er im April 2015, also recht aktuell, eine kürzere Version herausgebracht hat, die jetzt aber halt im Englischen bis jetzt nur erschienen ist, Knowledge and Christian Belief. Und das ist im Endeffekt eine Kurzfassung des langen Werkes von Gewährleisteter christlicher Glaube und der auch wohl ein bisschen leichter, verständlicher geschrieben sein soll. Okay. Also ist auch deutlich günstiger, kostet 15 Euro, dieses Werk kostet hier 40 Euro. Mhm. Von daher ist das so oder so. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich mehr mit ihm zu beschäftigen, auch gerade über die ganzen philosophischen Grundprämissen, die hinter unserer Arbeit stecken. Dies wird ja immer, also mir ist das mehr und mehr mir ist das immer wichtiger geworden, dass das, dass wir da stärker auch arbeiten müssen, ja. Auch als christliche Theologen und stärker uns auch unserer Geschichte unserer eigenen philosophischen Geschichte bewusst sein müssen, die wir haben. Ja. Plantinga ist, denke ich, ein guter Einstieg in diese ganze Thematik, um das auch gut nochmal durchzukauen und zu hinterfragen. Ja, deswegen Gewährleisteter christlicher Glaube, bei de Greuther erschienen, September letzten Jahres. Frohes Einkaufen.
Also nimm das andere Buch auch noch mit auf die Liste, was du gerade erwähnt hattest, das kürzere
von dir. Ja, mache ich auf jeden Fall, füge ich dann mit hinzu. Ne? Knowledge and Christian Belief, ja.
Genau. Also ich habe ja, ich war ja ein Jahr in Biola University, habe dort an der Theological School an Talbots studiert. Und das ist ja auch eine Fakultät, die einen sehr großen Schwerpunkt legt auf christliche Philosophie. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Das war auch einer der Gründe, wieso ich mich gefreut habe, dahin zu gehen, auch wenn ich es im Nachhinein fast schon bedauert habe, weil ich mich komplett überfordert gefühlt habe. Aber was mir in dieser Zeit, es war doch gut, weil es mir in dieser Zeit aufgefallen ist, es gibt in der Philosophie zwei große Arten, wie man Philosophie betreibt. Und das bezeichnen die Amerikaner einmal als Continental Philosophy. Das ist das, was hier in Europa, vor allem in Deutschland und Frankreich praktiziert wird. Und das, was man Analytical Philosophy nennt, das, was die Amerikaner stärker, also angelsächsischen Bereich stärker praktizieren. Und das sind zwei komplett verschiedene Ansätze, wie man Philosophie betreibt. Und dieser ganze Bereich der Analytical Philosophy, der ist uns in Deutschland gerade aus christlicher Sicht fast unbekannt. Und ich war dort mit komplett neuen Ansätzen konfrontiert, überhaupt mit dem Thema christlicher Philosophie, womit ich hier in Deutschland im Grunde nie konfrontiert gewesen bin. Und ich finde das wirklich herausfordernd und ich finde, dass dort auch etwas entstanden ist, was sehr hilfreich ist. Aber wie schon diese Übersetzung alleine zeigt, eben mit Warranted und so weiter, diese Probleme ist, uns fehlt komplett auch die Sprache dafür. Das heißt, so wie die Amerikaner manchmal dann eben deutsche Begriffe übernehmen müssen, weil ihnen die Sprache fehlt, weil es einfach historisch so gewachsen ist für bestimmte Sachverhalte in der Theologie, so merkt man hier jetzt, dass im Grunde die Amerikaner uns da weit voraus sind oder die Angelsachsen und wir gerade als deutsche Christen oder deutsche Theologen da noch hinterherhinken. Und das wäre gut, wenn das in Deutschland stärker auch bekannt werden würde, dieses Denken auch, diese Art von Philosophie, da ist ja auch William Lane Craig, der in Deutschland auch gewesen ist, auch ein Vorreiter und der an Talbot eben als Forschungsprofessor auch arbeitet. Also da ist ein großer Bereich, der uns aus meiner Sicht vielen Theologen hier in Deutschland und erst recht den normalen Christen in der Gemeinde oder sowas komplett fremd ist und wo wir überhaupt kaum Berührungspunkte zu haben.
Ja, ich finde es halt, und was mir da nochmal so deutlich wird, ist, und gerade auch durch diese philosophischen Ansätze, ist einfach jetzt, du hast die Details gut beschrieben. Mir als im Bereich der Theologie ist nochmal diese Bedeutung so wichtig zu sehen. Wir kommen alle mit einer philosophischen Unterbau.
Ja.
Auch wie wir denken, wie wir Erklärungen liefern und dergleichen. Das merken wir auch gerade in der ganzen Debatte, die auch innerhalb der Evangelischen Allianz geführt wird, zwischen auch mit Michael Diener und ja, dann Ulrich Barzani als Reaktion darauf. Gut, jetzt kam ja auch dann die Entschuldigung für das entstandene Chaos und die Irritation von Michael Diener, was ja eine tolle Sache ist. Alles in allem bleiben aber diese Fragen weiterhin zu beantworten. Und das ist etwas, das ist ja verbunden mit einer gewissen Philosophie, wie ich auch an bestimmte Fragen herangehe, wie ich auch
Ja.
Sachen deute. Und deswegen sehe ich da eigentlich die Notwendigkeit, da stärker auch nochmal anzusetzen, dass wir uns bewusst werden, es ist nicht so sehr eine Debatte dann, glaube ich, dass Homosexualität Sünde ist oder nicht Sünde ist, in erster Linie. Sondern das
Nee.
hat schon dann Rolf Hille passend dann auch in dem, Dr. Rolf Hille dann auch passend im Idee-Artikel herausgearbeitet, dass es um eine ganz andere Frage geht. Es
Genau.
geht im Endeffekt um den Wahrheitsanspruch des Wortes Gottes und der Bekenntnisgebundenheit. Von daher sehe ich da, deswegen finde ich das einfach interessant, dass man das noch stärker rauskriegt. Leute, lasst uns Gedanken machen darüber, warum komme ich zu den Überzeugungen, die ich habe. Und das auch gut dann auch begründen zu können.
Genau. Ist ja
Ja,
das Thema,
und
was wir schon aufgegriffen hatten mit der Hermeneutik, wo wir über die Thesen gesprochen haben. Und die Philosophie ist im Grunde nochmal eine grundlegendere Frage, die halt eben in die Hermeneutik mit hineinspielt, aber wo es dann um eben Erkenntnisgewinn, Epistemologie und so weiter geht, was eben noch eine viel grundlegende, also wir schaffen es noch nicht mal über Hermeneutik miteinander auf einer neutralen, sachlichen Ebene zu sprechen, weil wir vielleicht noch nicht mal vor Augen haben, dass dort das Problem liegt. Und es gibt aber noch viel grundlegendere Fragen, die man dann überhaupt gar nicht mehr im Blick hat, eben wie die Epistemologie und andere Punkte, die halt eben mit da hineinspielen.
Okay, Karl, wir haben jetzt schon einige Minuten runtergehauen. Ich
Richtig.
glaube, wir müssen jetzt zusehen, dass wir weiterkommen zu dem, was uns eigentlich heute hier bewegt. Also, wer bis jetzt durchgehalten hat und das alles angehört hat, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was wir behandeln wollten.
Genau. Also, wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben ja jetzt eine Staffel hinter uns und haben uns überlegt, okay, wie packen wir die zweite Staffel an? Und wir haben überlegt, wir wollen so ein bisschen einen roten Faden stärker auch durchziehen dieses Jahr. Und wir wollen uns ein bisschen mit dem Thema jetzt mal ganz allgemein Christ und Welt beschäftigen. Also, sind als Christen, wir leben in dieser Welt und wir sind Teil dieser Welt, wir sind Teil einer Gesellschaft, Teil eines Landes, Teil einer Kultur, die uns prägt und die wir mit irgendwie prägen, automatisch und prägen sollen auch, was ja auch gut ist. Und wir haben uns überlegt, wir wollen uns ein bisschen ganz allgemein mit diesem Thema beschäftigen. Wie geht es mir als Christen in den Herausforderungen dieser Welt? Und ein Thema, das wir an den Anfang setzen wollen, was so einen Ausschlag gegeben hat, dass wir weitergedacht haben, okay, was alles andere könnte uns auch beschäftigen, wenn wir damit jetzt anfangen, ist einfach natürlich das aktuelle Thema auch der Flüchtlingskrise. Also, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was sind die aktuellen Herausforderungen aus christlicher Sicht. Und ich möchte am Anfang auch vorstellen, wir sind keine Politiker, wir wollen keine Politiker sein und wir wollen uns auch nicht in politische Alltagsfragen in dem Sinne einmischen und da irgendwie einbilden, als wüssten wir die Antworten. Es sind zu viele Leute, die sowieso schon darüber reden, die keine Ahnung haben. Sondern wir wollen einfach mal einen etwas größeren Vogelperspektivenblick darauf haben, was sind die Herausforderungen, die uns beschäftigen, wie geht's uns damit und wie kann man damit umgehen mit Hilfe auch der Bibel und der Ratschläge dort, mit einer christlichen Sicht auf das Thema. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Jürgen. Ich will einfach so einen kleinen Einstieg machen und dann können wir darüber reden. Aber ich merke, wie mich das Thema doch auch an vielen Stellen komplett überfordert. Auch wie man als Christ darauf reagieren soll. Ich merke das auch bei uns in der Gemeinde. Also es entstand an einem Punkt die Frage, sollen wir auch im Gemeindevorstand bei uns, sollen wir das Thema öfter aufgreifen in Predigten zum Beispiel? Ist da der Wunsch der Gemeinde da? Sicherlich. Aber wollen wir das überhaupt? Und wir haben uns ein bisschen schwer damit getan, weil wir gesagt haben, wir können ja auch in dem Sinne keine Antworten liefern auf vieles. Und wir wollen auch nicht so tun, als könnten wir Antworten liefern. Und wir wollen aber auch keine Erwartungen wecken auf Antworten, die nicht geliefert werden. Und wir wollen es uns da auch irgendwie nicht in Alltagssachen reinbegeben durch Predigten, die vielleicht morgen schon wieder obsolet sind und sich herausstellen, dass es gar nicht so funktioniert. Und das ist, da merken wir, dass wir auch bei uns in der Gemeinde, auch als Gemeindeleitung, an manchen Stellen vor Herausforderungen stehen, auf die wir überhaupt gar keine Antwort haben. Für uns persönlich nicht und erst recht nicht, auch als Gemeinde. Und
das heißt, ihr schweigt es tot?
Nein, wir schweigen es nicht tot. Das machen wir nicht. Aber wir greifen es jetzt auch in dem Sinne nicht bewusst und mit vollem Thema an, sodass wir sagen, wir machen jetzt eine Themenreihe über Flüchtlinge oder okay, solche Sachen. Sondern wir sagen, wenn natürlich, wir gehen ja durch Bibeltexte zum Beispiel durch, haben eine Reihe über den Korintherbrief oder das Alte Testament oder auch die Möglichkeit, über andere Themen zu predigen. Und wenn es sich ergibt, dass man das Thema aufgreift, dass man halt eben sagt, okay, das ist etwas, was auch Widerklang findet in dieser Situation, in der wir uns befinden. Und von daher spricht das auch hier rein. Dann machen wir das so. Aber wir greifen das Thema nicht aktiv auf, dass wir das als Titel setzen und sagen jetzt eben, wir machen eine Themenreihe über Flüchtlinge. Weil wir sagen, das würde uns vielleicht überfordern und es würde auch Erwartungen wecken, die wir vielleicht gar nicht erfüllen können.
Aber das heißt, alles in allem, denkt ihr schon oder sprecht ihr das Thema schon an? Also es ist jetzt nicht so, dass das ja, wie ein rotes Tuch behandelt wird.
Nein, auf keinen Fall. Aber eben in so zum Beispiel Situationen, wir haben eine Gebetswoche bei uns in der Gemeinde gehabt und wir haben gemerkt, dass das Thema dort natürlich dann als Gebetsanliegen und etwas, was die Leute bewegt, auch da ist. Und dann werden wir nicht sagen, nee, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Natürlich nicht. Aber wir haben jetzt nicht extra eine Gebetswoche zum Thema Flüchtlinge angesetzt. Also in dieser Hinsicht. Wir schieben das nicht voll in den Mittelpunkt, aber wir wollen da jetzt auch nicht komplett ausblenden, dass es das Thema gibt.
Hattet ihr zum Beispiel einen Punkt gemacht, wo ihr sagtet, lasst uns für die Flüchtlinge beten, für Weisheit von der Politik, für die Politiker in diesen ganzen Flüchtlingsfragen und dergleichen?
Ja, genau. Wobei das unter dem Punkt generell war, lasst uns einfach für unser Land beten.
Okay.
So, und da tauchte das natürlich auf und da gehört das dann auch rein, auf jeden Fall.
Ja, hilft mir jetzt nur besser zu verstehen,
genau,
wie konkret ihr damit umgegangen seid.
Ja.
Genau. Ich meine, ich habe gar keine andere Wahl, als mich dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir Flüchtlinge haben, die zum Gottesdienst kommen.
Ja.
Also ich saß vor, wann war es, Februar, November, Oktober, in den Räumen bei uns in der Gemeinde und kam ein junger Mann, Anfang 30, und merkte man schon eine gewisse Verzweiflung, er suchte eine Wohnung. Kam ins Gespräch, Anglikaner aus Syrien, Damaskus, Frau und Kinder sollen nachkommen. Er ist auf der Suche nach einer Unterkunft und kann da nicht bleiben, wo er ist. Und deswegen war das einfach, seitdem haben wir halt Flüchtlinge, die besonders zwei Familien, die immer wieder vorbeischauen. Und die, wo wir uns mit Händen und Füßen unterhalten, denen wir aber auch hier und da einfach praktisch geholfen haben. Das heißt, das Thema ist für uns als Gemeinde einfach da. Also wir sind mitten in der City, viele von den Flüchtlingen sind mitten in der Stadt. Das geht gar nicht, dass wir uns über das Thema nicht austauschen. Aber ähnlich wie du es sagst, also wir haben das jetzt nicht zu einem total zentralen Thema gemacht, dass wir jetzt da erstmal eine Themeneinheit hatten, Gott und Flüchtlinge oder so halt. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber ich habe schon darauf geachtet, auch dass man in den Predigten ein paar Grundgedanken einfach mit einbindet und mit einbettet, wo es natürlich dann auch vom Text her passt oder dergleichen. Ne? Also auch Stichwort Nächstenliebe, dass es auch, es wird ja so vieles auch gerade von kirchlicher Seite, sowas von verbrannt gerade an Erde. Also so ein Quatsch, wie man das zum Teil darstellt halt. Ne? Auch in den ganzen Anti-Pegida, Anti-AfD-Demonstrationen und dergleichen, was dann sich die Kirchen zum Teil da leisten, das nervt schon. Aber deswegen irgendwie mein Ziel war so, zumindest hoffe ich, dass man so wie so eine Stimme der Vernunft innerhalb der Gemeinde wirken konnte. Das war, und mehr jetzt auch nicht. Also mehr, also da jetzt groß das Thema zu sehr aufzuhängen, ist ja auch nicht unser Auftrag. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung und das Mitarbeiten in dieser Flüchtlingsfrage schon Teil der Kirchen einfach ist. Es muss uns berühren. Wir können dem nicht einfach die kalte Schulter zeigen und das Thema ignorieren. Gerade auch einfach aus den ganzen sozialdiakonischen Aspekten heraus. Aber es ist nicht der primäre Auftrag. Also Kirche ist nicht dazu da, um Flüchtlingsarbeit zu machen. Also die Kirche hat einen anderen Auftrag in erster Linie. Und dann in zweiter Instanz denke ich einfach auch da, wo der Glaube dann auch zur helfenden Hand wird, und wo der Glaube und das Leben einfach zusammenkommen, natürlich stelle ich mich den Nöten, auch gesellschaftlich. Und in diesem Fall natürlich besonders gerade der Flüchtlingsfrage, aber nicht, weil es Flüchtlinge sind in erster Linie, sondern weil das aktuell die absolute gesellschaftliche Herausforderung ist.
Wie gehst du dann, also ich meine, was ist dann, also du sagst, unser Auftrag ist nicht die Flüchtlingsarbeit, sondern was anderes. Wenn man jetzt aber hört zum Beispiel eben Aussagen aus der Kirche, EKD, auch aus der pfälzischen Kirche, die sagen halt, Mission kann nicht jetzt im Mittelpunkt stehen, also wir machen nicht Arbeit, um zu missionieren. Was ist dann unser Auftrag? Oder wie siehst du das?
Na, ich glaube, dass das Erste, was ich mir vor Augen halte, ist, warum bin ich, was sind wir als Kirche? Was sind wir als Kirchengemeinde vor Ort? Warum sind wir da und was machen wir? Und da ist der Auftrag größer. Ich sehe die Flüchtlingsarbeit, auch die karitative Hilfe, als ein Puzzlestück, als ein Bereich. Vielleicht auch einer, der nicht nur vielleicht, mit Sicherheit einer, der zurzeit dominierender ist, als er vor ein paar Jahren noch war und auch in ein paar Jahren sein wird. Aber er ist nicht der Hauptauftrag der Kirche. Die Kirche ist in erster Linie dazu da, um gemeinsam zur Ehre Gottes auch sich zu treffen, Gott anzubeten, um innerhalb der Gemeinschaft durch Gottes Wort auch auferbaut zu werden, durch die Feier der ganzen Ordnung Gottes, Sakramente, Abendmahl, Taufe und dergleichen. Und dann auch in erster Linie ist die Kirche dazu da, auch das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Das Hoffnung und Zuversicht letzten Endes nur in Jesus Christus zu finden ist. Und dass die Lösung der Probleme, die uns im Kern bewegen, damit löst sich nicht alles, aber dass die Kernfrage im Endeffekt ist, habe ich eine rettende Beziehung zu Jesus Christus, die mich zurückführt in ein ewiges Paradies mit Jesus Christus, als der neue Himmel und der neue Erde, der neue Himmel und die neue Erde, was ich letzten Endes erwarte. Und heute schon beginnt das Reich Gottes in meinem Glauben und Vertrauen an Jesus Christus. Dieser Exklusivheitsanspruch, der natürlich in einem Widerstreit tretet mit dem islamischen Anspruch. Gleichzeitig stimme ich dem, also das ist erst einmal für mich der wesentliche Punkt. Warum bin ich Kirche? Ich bin Botschafter an Christi Stadt, um es mit Paulus zu sagen. Deswegen sind wir auf Erden. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass Jesus immer auch eine helfende Hand hatte. Ich gehe nicht ins Flüchtlingsheim und ich helfe jetzt auch nicht den Flüchtlingen, die uns begegnen, nur weil sie Christen sind. Natürlich habe ich, wenn ich den Galaterbrief nehme, ein besonderes Augenmerk auf die, die meine Brüder sind und leiden und Not haben, dass ich ihnen helfe im Glauben. Das heißt aber nicht, dass ich die anderen Menschen ausklammer oder ihnen nicht helfe, dass ich sie ignoriere oder sie verfluche, dass sie überhaupt da sind. Also eine Verbindung, wie man das auf der anderen Seite als sieht, des christlichen Glaubens, dann mit einer eher Anti-Ausländer-Haltung, die fällt mir schon schwer. Nicht nur schwer, also die lehne ich ab. Ich denke aber auch, dass ich dort in dem Moment, wo ich auch Nächstenliebe übe, karitativ, sozialdiakonisch aktiv bin, dann mache ich das nicht in erster Linie, weil ich irgendwie Hauptsache die Menschen für Jesus Christus bekehren möchte. Sondern dann mache ich das, weil ich Menschen sehe, die als Ebenbilder Gottes geschaffen worden sind, die leiden und die Not haben. Und ich helfe den Menschen unabhängig davon, was sie glauben, was für eine, was auch immer ihre Ausrichtung im Leben ist. Man könnte es ja noch erweitern, diese Frage der Flüchtlinge. Wenn ich Menschen sehe, die nicht nach christlichen Wertemaßstäben leben, sei es Homosexualität oder sonst dergleichen, höre ich dann auf zu helfen? Nein. Gehe ich dorthin und sage ihnen, sie kriegen nur Essen, wenn sie oder Hilfe, wenn sie auch zuerst die Predigt von mir anhören? Auch nicht, nein. Sie hätten das volle Recht auch zu sagen, ich will von all dem nichts hören, ich brauche aber Hilfe. Und dann helfe ich ihnen, schlicht, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Und ich denke, dass das auch ein wesentlicher Punkt ist, zu sagen, wir helfen den Menschen, weil wir in ihnen eine Würde sehen, die Gott in ihnen hineingelegt hat. Also ich würde die zwei Sachen schon unterscheiden. Ich bin auf der einen Seite also mit dabei, wenn die Kirche sagt, der Grundgedanke kann nicht einfach nur Mission sein. Wo ich sage, das stimmt. Wenn jemand Hunger hat und leidet, der sollte erstmal Essen kriegen und der sollte sich erstmal hinsetzen und dergleichen. Fragt mich jemand nach meiner Motivation und warum ich viele Sachen mache, dann ist meine Liebe und zu Jesus Christus und die Dankbarkeit, auch dass er mich erlöst hat, mit eine treibende Kraft für den karitativen Einsatz. Und in dem Moment trete ich auch werbend ein für meinen Glauben. Aber ich werde das niemals verbinden. Es bleibt immer eine freie Entscheidung des Einzelnen, ob er dann sagt, ich möchte mehr über diesen Glauben hören, wenn Menschen so bereit sind, sich aufzuopfern. Von daher, ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist, ich hoffe. Also die Kirche hat im Endeffekt einen viel größeren Auftrag als Flüchtlingshilfe. Und das gilt es auch immer wieder neu in Erinnerung zu rufen, was der eigentliche Auftrag ist.
Okay, ja, eine gute Sicht.
Also zumindest fasse ich das so. Ja, gehen wir damit so durch den Alltag. Ich finde es dann halt schade, wenn ich sehe, dass bei uns in Paderborn die Seite, also die Hilfe, wir sind ja schon eine recht kirchenreiche kirchengemeindlich reiche Gegend. Also die in Paderborn bei uns würde nichts funktionieren in der Flüchtlingsarbeit ohne die katholische Kirche. Das ist ein Riesensegen, den wir da auch erleben. Auch dann verbunden mit dem Caritasverband und dergleichen. Auch die Millionen, die einfach mal eben vom Erzbistum freigemacht werden. Also es ist schon auch vorbildlich in der Hinsicht. Klar, sie haben auch die Finanzen, ne, als reichstes Erzbistums Deutschland. Von daher. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben auch nicht wenig Freikirchen. Aber da ist so wenig Bewegung drin. Also ich finde das schon zum Teil dann auch sehr erschreckend, wie sehr wir mit unserem nach innen gerichteten eigenen Blicken so sehr damit beschäftigt sind, mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir kaum, also da ist deutlich mehr möglich, auch schlicht einfach zu sagen, wir helfen. Also die ganze Energie, die man auf Facebook sieht und Co., die Menschen, jetzt nicht nur ein Paderborn, nicht, dass man es falsch versteht, aber die Menschen ins Schimpfen über Flüchtlinge reinstecken, meine Güte, also die müssen echt Kraft haben, die Leute.
Ja, ich weiß nicht, ich meine, das ist auch etwas, was mich ein bisschen beschäftigt. Du fällt es auch vielleicht ein bisschen schwer, als Gemeinde da auch eine Antwort zu finden, wie man da jetzt helfen kann. Ich habe gerade so darüber nachgedacht, als du das gesagt hast mit den Kirchen, ist ja auch bei uns, dass durch die Landeskirche auch einiges angestoßen wird oder durch generell auch die Zusammenarbeit der größeren Kirchen. Aber ich habe so darüber nachgedacht, das kann auch damit zusammenhängen, dass uns diese Vernetzung mit Politik so suspekt ist auch manchmal als Freikirchen. Also wir sind ja nicht in den Strukturen drinne, und manchmal je konservativer, umso weniger. Und dementsprechend fehlt uns auch da generell der Anknüpfungspunkt, dass wir mitbekommen, was passiert und deshalb gar nicht sehen, was alles möglich ist, weil wir einfach uns da auch bewusst vielleicht auch raushalten oder gar nicht die Notwendigkeit sehen, schon früher die Notwendigkeit gesehen haben, einfach dass Vernetzung für solche Situationen, wenn sie entstehen, dann auch hilfreich und wichtig ist, weil man dann eben mit dabei ist und mit drin ist. Und vielleicht ist das auch ein Grund, wieso es manchen Freikirchen so schwer fällt, sich da irgendwie zu engagieren, weil die Strukturen nicht da sind.
Ja, und also ich glaube auch, dass du im Endeffekt da auf dem richtigen Weg bist, zu fragen, wie verstehe ich überhaupt meinen christlichen Glauben? Und wie verstehe ich Gemeinde? Was ist Gemeinde? Ich glaube halt schon, dass wir oft als Gemeinde diesen Blick haben, ja, der Michael Horton, der amerikanische Theologe, hat das beschrieben, wie so, das sind so die neuen Klöster. Also wir retten Menschen raus aus der bösen Welt. Ich karikiere ein bisschen, aber wir retten sie raus aus der bösen Welt und hinein in die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich glaube, dass da in diesem Gedanken, das klingt erstmal wahr für viele Christen, aber ich glaube, dass da ein ganz großer Missstand mit drin ist. Denn unser Auftrag ist es nicht, Menschen aus der Welt in die Kirche hineinzuretten. Das macht Gott. Wenn Erlösung ist Gottes Sache, das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist es, hinzugehen und da zu sein, auch segnend für die Menschen um mich herum da zu sein. Und dieser Grundsatz ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Wir haben als Gemeinde nicht nur den Auftrag, hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen und Punkt, sondern wir haben den Auftrag, auch gesellschaftlich eine Position zu beziehen mit christlichen Werten. Also ich denke halt, das fängt daran, dass ich als Vater und als Lydia, also wir, wenn Lydia und ich über unsere Kinder nachdenken, dass wir auch im Kindergarten eine gewisse Präsenz haben, in der Schule eine gewisse Präsenz haben. Ich kann nicht alles machen. Ich komme eher an Grenzen, dass ich sagen muss, ich muss mich darauf konzentrieren, was kann ich tatsächlich machen, einfach aus zeitlichen Gründen. Aber wenn wir als Christen, jeder Einzelne selbst, sich sagen würde, ich bin ein Bürger dieser Stadt, in der ich wohne. Und was bedeutet es, dass ich Christ bin? Und wie verändert meine christliche Sicht das Leben im Alltag? Und das, was wir mit den Flüchtlingen erleben, ist schlicht das Leben. Also, was wollen wir noch mehr als das? Also, was können wir noch mehr sagen als das ist das Leben? Das ist tatsächlich das, was gerade passiert. Das mag uns nicht gefallen, das mag uns ärgern. Wir mögen auch auf bessere Zeiten hoffen, aber machen wir die Augen auf. Das ist gerade, was passiert, und alles hoffen und alles schimpfen wird nichts an dem ändern, was gerade Sache ist. Und das Gleiche, denke ich, da würde ich bei uns als Kirchengemeinden ansetzen, dass wir in unserem Selbstverständnis, was bedeutet es, dass wir Kirche sind, dass wir Gemeinde sind, da den Blick für zu gewinnen, dass wir sagen müssen, tatsächlich, wir müssen korrigieren, wir haben auch eine gesellschaftliche Funktion. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Gesellschaft zu transformieren, Da bin ich auch mit der evangelikalen Zunft, wenn man an ganze Studiengänge über Gesellschaftstransformationen nachdenkt, ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich da eine fehlgeleitete Entwicklung sehe. Aber ich sehe, dass das Evangelium auch immer die Hand in Bewegung bringt und nicht den Hintern auf die Kirchenbank drückt. Und das ist, während ich auf der Kirchenbank sitze, werde ich ermutigt, christlich zu leben. Und das ist die größte Herausforderung. Bei uns geht es so weit, dass der engste Mitarbeiter jetzt von mir persönlich im Gemeindegründungsteam, der wird demnächst in seinem Stadtteil, in dem er wohnt, in den Vorstand gewählt, einer örtlichen Partei. Bei uns in Paderborn kannst du die CDU sein, sonst kommst du nirgendwo hin. Und hofft darauf, oder die Gedanken laufen dahin, dass er in 2 Jahren im Stadtrat sitzt. Und das ist etwas, das da liegen Jahre zurück, wo wir auch, er und ich, auch viel über Dinge nachgedacht haben, weil wir uns gefragt haben, er hat ein totales politisches Interesse. Wir als Freikirchen sind in Paderborn sehr gut an sich präsent aufgestellt, haben eine gute Geschichte und dergleichen, aber wir sind einfach gesellschaftlich nicht da. Wir sind einfach, also wir leben einfach nicht wirklich gesellschaftlich mit, und das kann es nicht sein. Also das ist dann eine Flucht aus der Infrastruktur, die Gott uns gegeben hat. Ich denke, wenn die Bibel davon spricht, dass wir halt uns von der Welt distanzieren sollen, es geht ja schon ein bisschen weiter als nur die Frage Christ und Flucht, aber wenn die Bibel davon spricht, dass wir nicht in der Welt sein sollen, dann spricht sie davon, dass wir das System der Welt, die Werte der Welt, die nicht christlich sind, die gegen den christlichen Glauben sind, die auch oft ja wirklich eine antichristliche Haltung vertreten, dass wir diese Werte ablehnen sollen. Aber nicht, dass wir die Infrastruktur, das Netzwerk, was sich einfach wie das Leben sich gestaltet, dass wir das ablehnen sollen. Und viele, viele Probleme, die wir als Christen auch dann haben, weil wir nicht verstanden werden, hätten wir nicht, wenn wir da wären, denn dann würde Dialog stattfinden, dann würde Austausch stattfinden, dann würden die Menschen verstehen, ach, so siehst du das. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel schon auch ist für uns als Christen, auch in dieser Flüchtlingsfrage. Wir sind herausgefordert, uns gesellschaftlich einzusetzen, gesellschaftlich zu kommunizieren, Kontakte zu haben, zu unseren Nachbarn, Kollegen, Arbeitskollegen, uns einzubringen. Und dort, in diesem Spannungsfeld, gerade in diesem Spannungsfeld, wird der christliche Glaube lebendig und gelebt. Alles andere ist eine Einseitigkeit.
Haben deine Gemeindeleute Angst?
Klar. Und ich war schockiert, als ich mitkriegte, ich wollte es auch zuerst nicht glauben. Ich habe es, bevor die große Presse kam, also kurz bevor der ganze 31. Dezember, Silvester und die ganzen Wehen danach, nämlich dass wie vieles von der Polizei nicht an die Presse weitergegeben worden ist. Ich wusste über diesen Zustand schon einige Tage vorher Bescheid und ich dachte, es kann nicht wahr sein. Ich wusste aus ganz vertraulicher Quelle, dass das schon tatsächlich so gelebt wird. Und ich habe immer verteidigt und habe gesagt, nein, unsere Politiker werden uns nicht verarschen. Ich habe mich verarscht gefühlt, ganz platt zu sagen. Und das war eine tiefe Enttäuschung. Und das war auch etwas, was ich auch in einem anderen Kreis in Paderborn bei uns dann geführt habe und sagte, ich habe Folgendes gehört. Also ich wusste nicht einige Tage, ich wusste Wochen vorher Bescheid, wenn ich drüber nachdenke. Und ich habe das dann angemerkt und habe gesagt, ich würde da gerne mehr ins Gespräch kommen, denn wir stehen als Glaubensvertreter, wir haben so ein Forum der Religionen in Paderborn, wo alle möglichen Glaubensvertreter von allen möglichen Religionen sind. Und dort habe ich das angemerkt und sagte, wir stehen Gemeinschaften vor. Und ich möchte die Dinge ehrlich und vernünftig kommunizieren können. Und wenn ich sage, dass die Polizei die Daten vernünftig weitergibt, dann möchte ich auch, dass das wahr ist. Und wenn ich, bis jetzt habe ich den Politikern geglaubt, die sagten, nein, wir behalten nichts vor und so weiter. Und ich sage, das geht nicht. Das hat was mit Integrität zu tun. Das mag schwierig sein, das Thema. Das ist auch kompliziert. Aber das hat was mit Integrität und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu tun. Und das werden die Bürger nicht verzeihen. Da verstehe ich auch den Frust und die Wut eines jeden Bürgers, der sagt, ihr verleugnet Tatsachen und ihr führt uns einfach hinters Licht. Wir fühlen uns von euch schlicht verarscht. Und damit muss sich die Politik auseinandersetzen. Sei es der örtliche Bürgermeister, der örtliche Landrat des jeweiligen Kreises bis hin hoch, wer auch immer da verantwortlich ist. Also diese falsch verstandene Angst vor Ausländerhass, das kann es nicht sein. Wenn Menschen primär aus einer bestimmten Bevölkerungsschicht auffallen, dass sie bestimmte Straftaten begehen, denke ich, muss das auch berücksichtigt werden. Sachlich, vernünftig eingebettet, aber es muss berücksichtigt werden. Wenn es stimmt, Das kann ich in dem Sinne nicht sagen, aber wenn es stimmt, dass tatsächlich die Sexualstraftaten im Kölner Raum, jemand erwähnte das mir gegenüber so, dass es dort statistisch gesehen einen deutlich höheren Anteil von mit Menschen aus mit Migrationshintergrund. Wenn das tatsächlich nachvollziehbar ist, dann muss man sich doch mal die Frage stellen, wenn das so ist, dass die Sexualstraftaten primär von Menschen begangen werden, die nicht einen deutschen Hintergrund haben oder nicht einen westlichen Hintergrund haben, dann muss man sich doch auch mal fragen, wieso ist das der Fall? Ich kann auch nicht, weil ich die Sorge habe, dass ich Hauptsache hier nicht als Rassist gelten will, diesem Problem aus dem Wege gehen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Das ist eine Verantwortung als Politiker, wenn ich ehrlich und vernünftig und offen sein will und auch wirklich einen lösungsorientierten Ansatz haben möchte. Ja, es hat was mit Religion, mit Kultur, mit sozialen Überzeugungen zu tun und auch mit der Sicht der Frau in den jeweiligen, die auch durch die jeweiligen Religionen vermittelt werden. Und ich finde das eine Katastrophe, wie das Thema dann einfach aus falsch verstandenem, ja, aus falsch verstandener Toleranz und Offenheit einfach völlig dann ignoriert und geleugnet wird. Dass es da bestimmte Muster gibt, davon gehe ich aus. Es gibt bestimmte Muster, garantiert. Und man hört das ja jetzt auch hier und da, dass Leute sich doch trauen, Dinge zu sagen, dass bestimmte Kriminalitätsstufen doch eher dann auffallen von Menschen aus dem nordafrikanischen Raum, dass die Flüchtlinge, um die es ja eigentlich hauptsächlich den Deutschen geht, nämlich um die Syrer, um die Afghanen und dergleichen, dass die kaum straffällig werden. Das kann man nicht einfach, man kann das nicht einfach wegdiskutieren. Man muss auch da offen reden. Man muss auch das ansprechen können, weil das wird man nicht verzeihen. Und das denke ich auch, ist auch zu Recht nicht, dass man sowas nicht verzeiht. Und deswegen ist die Angst da. Und auf die Angst müssen wir reagieren. Auf den Unmut muss man reagieren. Das wird sonst nur noch zu einem richtigen Zorn sich aufbauen. Und wir als verantwortliche Mitarbeiter, wir verlieren völlig die Glaubwürdigkeit. Auch in den Kirchen. Wie gehst du mit der Spannung um? Ich meine, man hat den Unmut, man hat den Zorn, man hat auch die Verletzungen, dass die Leute auch einfach Angst haben. Wie gehen wir dann da, wenn das, was ich am Anfang noch kurz in den Raum warf, dass ich sagte, es ist eine christliche Verpflichtung, weil jeder Mensch, egal welcher Herkunft, ein Geschöpf Gottes ist, dass wir auch Menschen, die so leiden, helfen. Wie gehen wir damit um, mit dieser Spannung?
Ja, ist eine gute Frage. Zum Glück, also ich meine, ein bisschen ist das schon auch, wie gesagt, auch zum Beispiel in der Gebetswoche durchgekommen, dass bei Leuten sich auch Frust breit macht, dass die Angst da ist. Ich selbst mache mir Gedanken, natürlich auch als Familienvater und Ehemann und so weiter, wie geht man damit um? Für mich ist aber erstmal die wichtigste Reaktion darauf ist, dass man selbst vorbildlich damit umgeht, aus meiner Sicht. Also ich als also in der Gemeindeleitung, als einer der Ältesten oder halt auch als Gemeindeprediger und auch in der Familie, muss ich mit Vorbild vorangehen in allen Bereichen und eben auch in diesem Bereich. Das ist für mich die wichtigste Reaktion darauf. Das heißt, wenn ich selbst Angst transportiere, wenn ich selbst Frustration transportiere, wenn ich selbst Panik verbreite durch das, wie ich über das Thema nachdenke oder wie ich damit umgehe, dann wird das überschwappen. Wenn ich auf der anderen Seite muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich nicht alles runterrede, wie du auch gesagt hast, eben damit bloß keine falsche Stimmung entsteht. Das heißt, ich muss auf eine nüchterne und vernünftige Art und Weise damit umgehen, darüber auch reden, auch in Predigten, aber auch jetzt in Gebetszeiten oder in der Gemeindestunde und eben immer auch versuchen, da einen Mittelweg beizubehalten. Also nicht beschwichtigen und so tun, als gäbe es nicht, aber auch nicht Angst und Panik verbreiten, sondern immer auch die Hoffnung und auch die Ermutigung des Evangeliums mit hineinzubringen. Eben dieser ganz wichtige Vers, in der Welt habt ihr Angst und jetzt merken wir vielleicht auch, was das wirklich bedeutet, auch vielleicht für uns als Christen, wobei es natürlich nicht auf eine Flüchtlingskrisensituation bezogen ist, sondern als Christ in dieser Welt zu sein und nicht zu wissen, gerade die Jünger damals, wie es weitergehen wird. Aber es ist trotzdem eine generelle Aussage. Es gibt Angst in der Welt und es gibt Situationen, die uns Angst machen in der Welt, was auch immer die Ursache ist. Aber eben in Christus haben wir Frieden. Und diesen Frieden auch auszustrahlen. Kein Friede, der vertuscht, aber auch kein Friede, der aufbauscht, sondern eben ein Friede, der eben ein Ruhigsein ist. Und das ist für mich die wichtigste Antwort, dass eben durch mein Reden und mein Handeln und mein Auftreten ich in dieser ganzen Situation Ruhe ausstrahle und keine Angst noch anheize, aber auch nicht einfach nur die Ängste quasi verleugne, die da sind und so tue, als dürfte man diese Ängste nicht haben, sondern einfach einen entspannten Umgang damit finden. Das ist für mich das Wichtigste.
Ja, also ich glaube, dass da natürlich ein Schlüssel mit dabei liegt. Wenn ich selber Unsicherheit, selber Furcht und selber auch eine gewisse Panik weitergebe, dann bin ich auch gerade als verantwortlicher Mitarbeiter in einer Gemeinde auch ganz stark, ich reiße Leute mit. Das ist natürlich so. Und deswegen denke ich, ist es halt auch wichtig, diese Ruhe zu haben. Ich glaube auch einfach, dass es, und da würde ich das mal ergänzen, es ist einfach schlicht wichtig, auch die Spannung aufzuzeigen. Die Furcht und die Sorge, die Leute ja auch empfinden, die entsteht ja gerade dadurch, dass eine Spannung spürbar ist. Und sie wissen nicht, wie sie mit dieser Spannung umgehen sollen. Mhm. Sie können diese Spannung zum Teil noch nicht mal benennen. Sie sehen einfach nur, und das, meine Frau und ich, wir wohnen mitten im Zentrum von Paderborn. Direkt an der Zentralstation. Also auch in keinem schönen Viertel. Also direkt die Ecke, da ist nicht gerade besonders toll. Und wir haben das schon im Laufe des letzten Jahres gesagt, dass ich irgendwann mal zu ihr sagte, guck mal, das Klientel und das Bild der Stadt hat sich gewandelt. Da sind auf einmal afrikanische Familien unterwegs mit kleinen Kindern. Es ist abends 21:30, noch später. Und die laufen unterwegs rum. Das gab's vorher nicht. Also das, natürlich nehmen wir das wahr. Und das muss man dann auch mal sehen, dass diese Spannung tatsächlich, die man dann auch empfindet, auch aus christlicher Sicht, auch eine Spannung ist, die man auch irgendwie auch aushalten muss. Und dieses irgendwie, glaube ich, dass man es aushalten kann, aber dass man auch erst einmal sagen muss, ja, da ist eine Spannung. Ja, der Staat hat die Verantwortung gegenüber den Bürgern, für Sicherheit zu sorgen. Und es ist ein Riesenproblem, dass wir Hunderttausende von Menschen im Land haben, die nicht registriert worden sind. Und dass wir das auch kaum mehr als Deutsche auch überprüfen können oder dass Deutschland es kaum schaffen wird, die alle auch noch zu erfassen. Wie wollen wir denn wissen, ob es nicht noch eine Dunkelziffer gibt, die einfach irgendwie untergegangen ist? Ich male jetzt mal so ein gewisses Horrorszenario. Da können ja massenweise Leute auch entführt worden sein, irgendwo in irgendwelchen Verliesen sitzen und kein Mensch könnte es wissen. Das ist halt etwas, das ist ein Problem. Nichtsdestotrotz bin ich da immer noch auch, das finde ich diesen ersten Schritt, wir schaffen das, was da aus diesem Satz von Merkel alles gemacht wurde. Erst einmal finde ich es vernünftig, dass man Menschen auch in dieser Not, die sie empfunden haben, auch sagt, wir stellen uns der Not und damit wir uns der Not stellen können, war es zu dem damaligen Zeitpunkt der vernünftigste Schritt, diese Menschen auch erst einmal ins Land zu lassen. Und das muss man dann auch erstmal als auch diesem Schritt der christlichen Nächstenliebe auch tatsächlich sehen. Es ist verbunden mit der Nächstenliebe. Ich sehe die Würde des Menschen und ich sehe die Notwendigkeit, diese Würde des Menschen auch zu wahren, zu schätzen und zu schützen und dann auch helfend mich dahinter zu stellen und damit zu arbeiten. Und ja, es ist die Spannung, dass der Staat die Verantwortung trägt für Sicherheit, für Schutz der Bürger. Und ein Prinzip aus der Ehrenamtsarbeit gilt auch für den Staat. Nur wer fit ist, kann auch helfen. Nur wenn ich in der Lage bin, auch gesundheitlich, psychisch und dergleichen auch zu helfen als Einzelner, kann ich auch langfristig eine Hilfe in einem Flüchtlingsheim sein. Als die ganzen Ehrenamtshelfer anfingen, wurden Schulungsangebote auf den Markt geworfen und dergleichen, damit auch die ehrenamtlichen Helfer, die gerne helfen wollen, die auch von der Not berührt worden sind, nicht von der Not überwältigt werden. Denn nur wer fit ist, kann auch helfen. Nur solange Deutschland fit ist, kann Deutschland auch Flüchtlinge aufnehmen. Wenn diese ganze Flüchtlingsfrage tatsächlich zu einem, wovon wir noch weit entfernt sind, Kollaps des Staates führen würde, nur dann, wenn das dazu kommen würde, dann hilft es niemandem mehr etwas. Und deswegen denke ich, dass man da auch schon eine gewisse Wertigkeit auch sehen muss, dass man sagen muss, wir dürfen nicht die Sicherheit des Staates gefährden und des gesamten Systems Deutschlands. Gleichzeitig müssen wir in dieser Spannung leben. Mancher Politiker ist da vielleicht auch schon zu schnell bereit, auch diese Spannung nicht auszuhalten. Unsere Bundeskanzlerin, die hat halt da eine ganz andere, die hält auch Spannung anscheinend auch anders aus, dass sie damit genauso konfrontiert ist. Klar, sie ist jetzt nicht wie Seehofer direkt in Bayern, der ständig damit konfrontiert ist, dass Tausende von Flüchtlingen rüberkommen. Aber interessanterweise kriegt auch Bayern das vernünftig hin, die Flüchtlinge zu registrieren und abzufertigen, während Berlin da völlig katastrophal unter die Räder kommt. Da muss man sich auch mal fragen, wer ist überhaupt auch technisch in der Lage, diese Herausforderung zu leisten. Aber dann muss man auch sich bei den Leuten halt ein Vorbild nehmen. Nur es geht um diese Spannung. Beide haben recht. Derjenige, der Sicherheit fordert, natürlich, und derjenige, der sagt, wir müssen helfen. Und das ist das reelle Leben. Das ist das, worauf es im Endeffekt ankommt. Wir haben die Spannungen. Und das auszuhalten, denke ich, ist der wesentliche Punkt, auch am Anfang zu sagen, wir haben's. Und ja, du hast recht, das ist schwierig. Ja, du hast recht, wir müssen helfen. Und wie kriegen wir es hin? Soll ich jetzt Köpfe zusammenstecken und genau darüber nachdenken? Und das ist der entscheidende Part. Dass man genau, das ist, wo es wirklich schwierig wird. Wo ich aus dem Glauben heraus anfange, aktiv zu werden und merke, es droht mich zu zerreißen.
Was mir auch hilft, ist, sich auch immer wieder vor Augen zu malen, also die Geschichte hilft da auch. Wir müssen uns auf der einen Seite vor Augen malen, wir hatten jetzt auch in Europa trotz aller jetzt Wirtschafts- vielleicht Herausforderungen, die es gab, gerade in Deutschland, haben wir in den letzten 20 Jahren eine unfassbar stabile Friedenszeit gehabt. Also das muss man einfach auch mal sich vor Augen malen, was für ein Glück wir hatten. Und das Glück hatte der Rest der Welt zum großen Teil nicht. Das heißt, wir haben da auch nicht in einer Normalsituation gelebt, auch wenn sie für uns normal war, sondern wir haben in einer Sondersituation gelebt, die den Rest der Welt so nicht erleben konnte. Und jetzt kommt vielleicht, wenn man es so sagen möchte, etwas von der Normalität wieder bei uns an, von der Normalität, die in der Welt da ist, wenn man bedenkt, dass es 60 Millionen Flüchtlinge weltweit gibt. Das ist das eine. Das andere ist, auch in Deutschland gab es Situationen, die schon immer auch zwischendurch herausfordernd gewesen sind. Also natürlich die erste Sache ist nach dem Zweiten Weltkrieg der Wiederaufbau, wo man nicht wusste, wie es gehen wird, wie packt man das und wird vielleicht wieder eine Weimarer Zeit entstehen, wo dann der Dritte Weltkrieg da ist. Das andere ist dann eben, dass man auch die Vertriebenen aus den Ländern noch zusätzlich aufnehmen musste, auch wenn es natürlich kulturell ähnlich war, wenn die Sprache da war. Man kann das nicht immer alles vergleichen, aber man kann auch nicht mal sagen, das kann man nicht vergleichen. Das andere ist dann, worauf ich gerade hier auch in Wolfsburg, wo ich wohne, aber auch du vielleicht eben, weil es dein Hintergrund ist, immer wieder draufgestoßen wäre, dass das ist ja auch in den 70er, 80er Jahren große Herausforderungen gab durch die Aussiedler aus Russland. Und dass da auch riesige Mengen von Leuten hergekommen sind und wo es auch, wo mir einer das gesagt hat, hier in Wolfsburg, gerade in dem Stadtteil, wo ich wohne, manchmal auch Situationen gab, wo die Polizei abgewartet hat und die Leichen abgeholt hat, jetzt krass gesagt, weil die Leute sich einfach die Schädel eingeschlagen haben und wo man sich nicht reingetraut hat in bestimmte Stadtteile. Und das sind gerade die, die heute auf die Straßen gehen und für die Sicherheit demonstrieren und gegen die Ausländer und Flüchtlinge protestieren, die selbst eben das Glück hatten, hierher kommen zu dürfen, aber die es eben uns auch nicht leicht gemacht haben in Deutschland, als sie ankamen, weil sie auch eine andere Prägung mitgebracht haben.
Darf ich kurz einhaken?
Ja.
Also eine Sache, die ich da wichtig finde, dass man sie ergänzt, ist, ich habe das auch aufgeschrieben als Beispiel, erst einmal Russlanddeutsch, aber ich hätte es in eine gewisse andere Richtung gedeutet. Ich finde es schwierig, da die direkte Parallele zu ziehen, denn es waren Deutsche, die nach Hause gekommen sind. So, das ist meine Geschichte vom ja. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber ich weiß auch, meine familiärerseits, gerade mütterlicherseits, es waren mit die ersten Heimkehrer nach Deutschland. Und mein Großvater gab die Maxime aus, wir sind zurück in Deutschland, wir reden nur noch Deutsch. Also da war ein ganz, ganz starkes Bewusstsein, gerade in den 70ern, dass die Heimkehrer sagten, wir sind nach Hause gekommen. Wir sind zurückgekommen in das Land unserer Väter, wo wir auch hin zurückkommen wollten. Dass die in den 80ern und 90ern gab es nochmal ganz andere Entwicklungen, das ist richtig, auch bis heute. Ich finde es auch schockierend, wenn ich mit russlanddeutschen Leuten zu tun habe, mit denen ich kaum ein vernünftiges Gespräch hinkriege, obwohl die seit über 20 Jahren in Deutschland wohnen und recht jung waren und die Sprache noch hätten lernen können. Mit Senioren und so weiter, das ist alles nochmal eine andere Geschichte, man will halt nicht. Aber ich finde halt, im Kern muss man unterscheiden, ein Flüchtling und die Russlanddeutschen kann man schwer vergleichen, wenn sie halt die einen Heimkehrer sind und die anderen tatsächlich fliehen halt.
Ja, aber ich würde trotzdem sagen, selbst wenn das vielleicht stimmt und es vielleicht auch nicht die erste Welle von Leuten gewesen ist, aber es war selbst ein Russlanddeutscher, der mich darauf hingewiesen hat, wo er gesagt hat, eben, wie war das damals, als die Leute aus Russland gekommen sind.
Aber es bleibt trotzdem ein Deutscher, der zurückkommt.
Ja, aber die Probleme bleiben ja nicht weniger, wenn eben dann ganze Stadtteile dann nicht zu betreten sind, weil man Angst hat, da reinzugehen.
Ich möchte das Problem auch nicht leugnen. Ich meine nur, ich finde es schwierig zu sagen, ich würde einem Deutschen mehr Möglichkeiten und Rechte einräumen, nach Deutschland zurückzukehren, was ja auch der Fall war, als jetzt jemand, der nach Deutschland einwandern will. Jemand, der aus dem afrikanischen Kontext, aus dem Nahen Osten nach Deutschland kommen möchte. Warum?
Nein, ich rede ja auch nicht von der Möglichkeit, überhaupt hierher zu kommen, sondern von dem, welche Herausforderung das hierherkommen dann bereitet.
Darum geht es mir. Und bei den Herausforderungen, da gebe ich dir recht, dass das zum Teil schon schwierig ist, dass die, ja, ist klar, das war, selbst bei denen, die schon noch einigermaßen Deutsch konnten, die haben ja zum Teil eine deutsche Sprachfähigkeit ein bisschen sogar mitgebracht aus Russland, dass die das noch bewahrt hatten, geschweige jetzt, wenn du auf einmal kommst und überhaupt gar nicht sprachlich kannst und so weiter.
Nur darum geht es. Mir geht es nicht um die grundlegende Frage, haben sie das Recht, hierher zu kommen? Das will ich gar nicht thematisieren, sondern nur deutlich machen, es gab in jeder solcher Situationen Herausforderungen, vor denen wir als Staat gestellt waren und mit denen man erst lernen musste, umzugehen. Und wo es dann auch eben Zeiten gab, wo man noch keine Antwort darauf hatte und sich das erst beruhigen musste. Mhm. Darum geht es mir nur. Ja, und dann halt eben natürlich die große Frage der Wiedervereinigung. Was ja auch ein Wahnsinns-Riesen-Projekt gewesen ist, das, wofür wir ja bis heute zahlen und das auch immer noch uns beschäftigt. Was auch gut ist, dass wir uns dem auch gewidmet haben und das auch anpacken. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass da zwei Staaten zusammengeführt worden sind, die eine ziemlich andere Entwicklung genommen haben mit riesigen Herausforderungen, auch da Mentalitätsunterschiede da waren, die bis heute nicht alle abgebaut sind. Ich will nur deutlich machen, eben wenn man sich die Geschichte anschaut, sieht man, es gab Herausforderungen, wo wir gedacht haben, wie sollen wir das jemals schaffen? Und wir haben vieles davon bewältigt. Und im Rückblick sieht das dann auch wieder anders aus, wenn man merkt, okay, man schafft es. Und so wird es auch hier sein. Ja, es kann passieren, dass alles kollabiert. Die Möglichkeit ist da, wenn es noch schlimmer kommt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gab immer wieder diese Situation und doch kann man sie packen. Und aus der Erfahrung, das ist ja auch ein biblisches Prinzip, Herausforderungen bringt, wenn man sie da Bewährung hat, wenn man das schafft, das bringt auch eben Fundamente für nächste Erfahrungen, dass man weiß, okay, man kann es schaffen.
Okay, und jetzt die Frage, die mich dabei auch bewegt, ist, welche Rolle oder welche Bedeutung gibst du da dem ganzen kulturellen Unterschied? Siehst du da so einen Culture Clash auf uns drauf zukommen? Und wie würdest du damit umgehen? Wie würdest du das Thema anpacken? Oder einfach ignorieren? Ich meine, ich habe den Eindruck, manche Parteien, die gerade politische Parteien bestimmter Couleur, die ignorieren das einfach gänzlich. Ich sage, als ob das einfach alles kein Problem darstellen wird.
Nein, also das darf man nicht ignorieren, man muss es offen ansprechen und man muss auch sagen, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Ich meine, hallo, es gibt kulturelle Unterschiede zwischen Süddeutschland und Norddeutschland. Also wenn ein Süddeutscher nach Norddeutschland kommt, dann wird er auch erstmal, obwohl es die gleiche Sprache ist, feststellen, es ist eine sehr unterschiedliche Kultur in manchen Bereichen und umgekehrt genauso, was ich durch meine Familie, also durch Schwiegerfamilie halt schon erleben kann.
Ja gut, du hast ja auch noch einen gewissen polnischen Einfluss dabei.
Das kommt bei mir dann dazu und so, aber eben dieses Bewusstsein, nicht alle Menschen sind kulturell gleich. Sie sind gleichwertig und sie sind gleich wichtig, aber sie sind eben nicht kulturell gleich.
Aber erwartest du einen Clash? Einen Knall, muss man platt zu sagen.
Wenn man so sagen will, es gibt einen Kulturschock für alle Seiten. Für die hierher kommen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie einen totalen Kulturschock erleben, weil ich weiß, wie es bei meinen Eltern ging, als sie nur aus Polen hierher gezogen sind und welchen Kulturschock sie erlebt haben und wo man erst lernen muss, damit umzugehen, wie hier die Sachen angepackt werden. Und wir als Deutsche erleben einen Kulturschock, weil wir halt eben mit einer fremden Kultur in Berührung kommen, die für uns schon so weit in der Vergangenheit liegt und so fremd geworden ist, weil wir uns in eine andere Richtung entwickelt haben. Wobei die Ursprünge ja auch ähnlich sind. Also wenn man in die europäische Geschichte guckt, war früher nicht vieles anders, wie die Flüchtlinge das heute mitbringen. Nur wir haben halt eine Entwicklung durchgemacht in eine andere Richtung. Und dementsprechend, ja, es ist ein Kulturschock für alle Seiten, mit dem man erst lernen muss, umzugehen. Und Kulturschock bewirkt halt eben auch manche Überspannreaktionen auf der einen und auf der anderen Seite. Die einen halt eben, die mit der Freiheit nicht umgehen können und die anderen, die mit dieser scheinbaren, aus unserer Sicht, Rückständigkeit nicht umgehen können. Und das muss man offen ansprechen. Ich meine, es bringt nichts, wenn man denen einfach nur Zettel auslegt, wo sie unterschreiben müssen, dass sie mit unseren Grundwerten übereinstimmen, weil, hallo, Papier, das ist nur Papier. Aber es muss, man muss als Deutscher erstmal seine eigene Kultur auch formulieren können und auch dazu stehen können. Das ist unser größtes Problem, glaube ich, als Deutsche, dass wir es verlernt haben, nicht eben mit irgendeinem überhöhten Nationalstolz, der auch nur Ausdruck von mangelndem Selbstbewusstsein ist, sondern eben mit einem sehr selbstbewussten, aber eben nicht überheblichen Bewusstsein für die eigene Kultur, für die eigenen Werte da ist, so dass man weiß, wofür stehe ich ein und dass man das dann auch vertreten kann, wenn solche Situationen passieren, ohne dass man eben wieder mangelndes Selbstbewusstsein Angst haben muss, dass man in irgendeine rechte Ecke gestellt wird und dann sagen kann, so ist das bei uns in Deutschland und wir handhaben das so und dass man das dann eben auch artikulieren kann.
Stellst du beide Gruppen gleichwertig auf eine Ebene? Klingt so ein bisschen, oder klang am Anfang so ein bisschen.
Was meinst du jetzt damit?
Auf eine gleiche Ebene, ja, es klingt doch. Also würdest du beiden die gleiche Verantwortung zuschreiben? Also würdest du den Deutschen genauso die gleiche, graduell gesehen, die gleiche Verantwortung zuschreiben, sich anzupassen wie den Leuten, die eingewandert sind?
Oder hier jetzt muss man wieder fragen, was heißt anpassen? Ich muss mich anpassen an die Herausforderung, die da ist. Das heißt, ich muss lernen, damit umzugehen.
Aber die kulturelle Anpassung?
Da muss man halt eben sagen, nee, wir müssen jetzt nicht alles, unsere eigene Kultur in dem Sinne verändern, damit es den anderen leichter fällt. Wir müssen es ihnen leichter machen, indem wir ihnen klar aufzeigen, wie unsere eigene Kultur ist, indem wir ihnen helfen, sie anzunehmen, indem wir ihnen auch die Herausforderungen vor Augen malen. Ich würde schon natürlich die größere Herausforderung bei dem sehen, der Gast ist. Also ich erwarte von einem Gast auch von einem Flüchtling, der zu uns kommt, dass er eben auch anerkennt, wie wir das hier in unserem eigenen Land handhaben. Das ist klar. Auf der anderen Seite würde ich die größere Frage dahinter sehen. Ich würde gar nicht von so einer Frage ausgehen, sondern sagen, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, dass die Herausforderung, die da ist, funktioniert. Dass wir die Probleme lösen können. Und wir als Deutsche müssen fragen, was müssen wir dazu beitragen, dass diese Probleme gelöst werden? Und wir können da eben nicht die Augen verschließen vor und hoffen, dass das von alleine sich löst. Und die Flüchtlinge, sie haben ja auch eine Herausforderung. Sie sind in einem fremden Land. Sie sind nicht bei sich zu Hause. Sie wollen ja auch, dass es funktioniert. Sie wollen ja auch in einem, ihnen bringt es ja auch jetzt ganz krass gesagt nichts, wenn Deutschland irgendwie, wie wir es als Schreckensszenario gemalt haben, kollabiert. Dann sind sie von einem Fail State in den nächsten Fail State gegangen und haben auch nichts davon. Das heißt, beide Seiten wollen, dass die Herausforderung, die da ist, gelöst wird in einer gewissen Hinsicht. Und deshalb müssen beide Seiten auch ihren Teil dazu beitragen, der aber unterschiedlich ist. Also man kann da auch nicht sagen, beide müssen die gleichen Lösungsansätze präsentieren, sondern es ist eine unterschiedliche Lösung, aber es müssen beide Seiten daran arbeiten, dass diese Herausforderung bewältigt wird.
Ich meine, ich würde da gerne nochmal einen Gedanken verschwenden. Ich glaube schon, dass es zu einem gewissen, also dass das auch dieser Culture Clash, auch dieser große Unterschied zwischen den Kulturen, der auch zu einem eigenen großen Spannungsfeld geworden ist, dass der uns noch vor eine ganz andere Herausforderung stellen wird, als es viele wahrhaben wollen. Ich glaube auch, dass es, alles in allem, das, was du sagst, wir müssen dran arbeiten. Es ist genauso eine Herausforderung für uns als Deutsche und dergleichen, auch mit unserer deutschen Mentalität. Und das bleibt es auch, dass beide Seiten dran arbeiten müssen. Womit ich mir schwer tue, ist, um es an einem Beispiel deutlich zu machen. Wir hatten in Paderborn vor einigen Tagen eine Demonstration gehabt von der AfD-BW, von der Partei der AfD. Deutschland steht auf oder irgendwie so hieß die Geschichte da oder wie auch immer. Zumindest trafen sie sich auf einem Platz in Paderborn direkt vor einer Kirche, einer katholischen Kirche, der Herz-Jesu-Kirche in Paderborn. Und an das Gebäude der Kirche wurde ein Banner befestigt von der Gegenbewegung. Die Gegendemonstration, die organisiert wurde, die war Vielfaches größer und so weiter, war halt auch abzusehen, dass das so war. Aber dort stand ein Banner. Und dort stand der Spruch drauf, er soll bei euch wie ein Einheimischer wohnen. Das ist ein Zitat aus 3. Mose, Levitikus 19, Vers 34. Was ich halt immer schwierig finde, ist, bei diesen ganzen Grundgedanken ist, man tut so, und es wird auch so in der Öffentlichkeit dargestellt, auch von vielen Kirchenvertretern, als würden wir als Deutsche in einer Bringschuld stehen. Und ich glaube nicht, dass es diese Bringschuld gibt. Auch nicht theologisch, auch nicht biblisch. Schon gar nicht mit 3. Mose 19, 34. Ich behaupte derzeit den Luxusvorteil, dass mein Doktorvater Markus Zehnder eine der wenigen wirklich umfassenden Arbeiten, auch gerade in seiner Habilitationsschrift über den Fremden, auch in Assyrien und im Nahen, also Israel, Assyrien und so weiter, hat er seine Habilitationsschrift verfasst. Und was er aufzeigt, und das ist einer der entscheidenden Punkte, kann man auch hier und da nachlesen, ist, dass es zwei verschiedene Arten von Fremden immer gab. Es gab den Ger, also selbst verschiedene Begriffe gab es dafür. Es gab den Fremden, das ist der hebräische Begriff Ger, der bereit war, sich auch anzupassen, kulturell, religiös und so weiter. Selbst, also er kommt gefühlsmäßig in der neuen Welt an, in dem neuen Land. Und dann gab es aber auch immer den Nokri, der, um es einfach kurz zu sagen, nicht anpassungsbereit war. Der also in Parallelgesellschaften lebt und dergleichen. Und selbst auch theologisch betrachtet gibt es denjenigen, der sich anpassen will, dass er sein soll wie ein Einheimischer. Ja, der bei euch wohnt, soll sein wie ein Einheimischer. Hier wird schon vieles deutlich. Ja, dann sollen sie aber auch bitte sein wie Einheimische. Und diese Kritik kann ich nachvollziehen. Dass das natürlich ein Prozess ist. Dass es natürlich nicht einfach nur, dass ich das nicht übers Knie brechen kann. Dass das Generationen dauern wird. Das erlebe ich doch aus meinem eigenen Familienhintergrund. Aus meinem eigenen kulturellen Hintergrund. Wir kamen als Deutsche nach Deutschland und waren doch nicht deutsch. Das muss man doch auch mal sich vor Augen malen. Dass selbst die als Russlanddeutsche nach Deutschland kamen, du hast einen polnisch-deutschen Hintergrund und dergleichen, dass das eine ganz eigene Dynamik schon da alleine darstellt. Mhm. Geschweige denn, wenn ich einen ganz anderen kulturellen Hintergrund habe, eine ganz andere religiöse Prägung habe und dergleichen. Aber alles in allem ist die Grundsatzfrage, bin ich tatsächlich bereit, Deutschland auch als der liberale Staat, der Deutschland ist, anzuerkennen? Das sind Grundsatzfragen, die mit dabei sind, die aber schön sind, wenn sie auf dem Papier einfach aufgeschrieben sind, die aber anders sind, wenn sie ausgelebt werden. Also die Flüchtlinge sollen hier unterschreiben, dass sie bestimmte Werte anerkennen. Ich finde diese Aktion, sie wurde oft belächelt und so wurde auch abgeschossen. Hab da den Cicero-Redakteur, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, egal, aber zumindest der hat in einer Fernsehsendung das ziemlich, auch in einer dieser Talkshows ziemlich deutlich abgeschossen. Und ich dachte mir, warum? Es geht doch nicht um eine Unterschrift, es geht doch nicht um das Papierstück, sondern es geht mir darum, dass ich Menschen damit vergegenwärtige und sage, es gibt Werte, es gibt Überzeugungen, die dieses Land hat und wir erwarten, dass ihr euch mit diesen Werten und mit diesen Überzeugungen arrangiert. Und nicht nur arrangiert, auch sagt, ja, das ist Deutschland, für dieses Land stehen wir. Und das ist eine Herausforderung, der werden wir entgegentreten. Und da müssen wir auch drauf reagieren. Und es ist christlich nicht falsch, das von Menschen zu verlangen, sondern es ist Teil des christlichen Glaubens. Und da sollte man auch nicht 3. Mose 19 verwenden, sondern sollte sich bewusst machen, die Theologie geht tiefer. Einfach oberflächlich dran zu kratzen und ein paar Bibelverse zu zitieren, reicht nicht aus. Liebe Theologenzunft, macht eure Hausaufgaben, gerade als Kirche. Aber das ist der Herausforderung, die ich halt sehe, dass wir also diese kulturellen Unterschiede, wir müssen uns denen stellen. Es ist das eine, die Nächstenliebe zeigt und zu helfen, und das andere Spannungsfeld, dass der Staat für Sicherheit zu sorgen hat. Aber ich glaube, dieses Spannungsfeld der Kultur, der unterschiedlichen Kulturen, da haben wir einfach Angst. Wir haben Angst, aus falsch verstandenem dass man uns ins falsche Lager schiebt, dass wir sofort rechtsradikal sind oder dergleichen, bestimmte Dinge einzufordern. Und das ist, es ist nicht, also Menschen aus dem Nahen Osten, gerade auch die Flüchtlinge weitestgehend, die kommen, gerade aus, wie gesagt, aus muslimischem Kontext, die kommen mit einem ganz klaren Gottesbild. Wir haben ein sehr stark atheistisch geprägtes Gottesbild. Meine Güte, das ändert doch alles in allem. Wir reden davon, dass sie das Grundgesetz anerkennen sollen und das Grundgesetz auch akzeptieren sollen. Ja, das Grundgesetz ist aber doch nicht die Quelle, sondern das Grundgesetz ist die Entwicklung aus bestimmten Überzeugungen, die wir haben. Und man muss den nächsten Schritt auch gehen. Ich muss doch auch an die Denkwelt der Leute herantreten. Ich kann sie nicht übers Knie brechen, ich kann sie nicht indoktrinieren, ich darf sie nicht indoktrinieren, da gibt es klare Grenzen. Aber ich muss Ihnen deutlich machen, hier gibt es gewaltige Unterschiede. Und das ist, wie Deutschland tickt. Und da hast du schon recht. Ja, was sind wir überhaupt als Deutsche? Diese Frage müssen wir tatsächlich erstmal selber beantworten. Und dann denken wir ein paar Jahre zurück, als es dann mal diesen Begriff der Leitkultur gab, da haben wir uns innerhalb Deutschlands selber gegenseitig abgeschossen. Heute habe ich den Eindruck, wünschte man sich eine Leitkultur. Dann könnte man nämlich sagen, schaut euch das an. Und dann hätte man einfach eine Sache, auf die man hätte hinweisen können, die man vor Jahren ohne den Druck der Flüchtlinge hätte erarbeiten können. Und heute stehen wir da.
Ja, ich gebe dir recht. Also das ist schon die Herausforderung. Das Ziel muss auch für die, die hierher kommen und die auch vor allem vorhaben, dauerhaft zu bleiben. Ich würde auch da nochmal unterscheiden zwischen denen, die dauerhaft bleiben wollen und sollen und denen, die halt eben auch das feste Ziel haben, zurückzugehen. Also
aber die türkischen Gastarbeiter wollten auch nicht dauerhaft bleiben.
Das, ich meine, da muss man auch wieder die Geschichte angucken und feststellen, okay, nicht jeder, der von dem man erwartet, dass er wieder geht, wird auch gehen.
Also ja, das meine ich. Also das ist einfach...
Klar,
ich muss trotzdem mit dem arbeiten, was real da ist halt.
Ne? Ja, genau. Nur trotzdem, eben deshalb meine ich, der dann am Ende sagt, okay, ich werde hier bleiben, dem muss man auch, von dem muss man auch erwarten können, dass er bereit ist, eben sich in diese Gesellschaft einzufügen. Dass es zumindest das Ziel ist. Also wenn ich mich da schon von Anfang an verweigere, dann hat man ein Problem. Und das kann auch keine dauerhafte Basis für ein gelingendes Zusammenleben sein. Eben, was ich formuliert habe, die Herausforderung muss für beide Seiten klar sein und beide Seiten müssen wissen, was von ihrer Seite nötig ist, um auch dieses Problem, diese Herausforderung zufriedenstellend zu lösen. Ich meine, mit diesem Papier nur, wo ich auch gesagt habe, dass das nichts bringt, ist, wenn man denkt, man unterschreibt ein Papier und damit ist das Problem gelöst.
Ja, also wenn man das ist natürlich ein sehr verkürztes Denken, aber
genau, die meisten Politiker das wird
unterstelle
nicht,
ich das nicht.
Eine Unterschrift wird nicht ein Denken verändern, sondern das, was verändert ist, das nennt man Erziehung. Wir als Eltern präsentieren ein Vorbild über Jahre hinweg, ein konstantes Vorbild. Und die Kinder reiben sich daran und sie übernehmen dann dieses Vorbild irgendwann hoffentlich als etwas Eigenes. Und dadurch prägen wir sie. Und so muss man auch in dieser Situation sehen, wir leben eine positive Kultur vor, hoffentlich. Und die Flüchtlinge oder Gäste und dann dauerhaften Fremdlinge und irgendwann auch vielleicht Bürger, die reiben sich vielleicht auch über Jahre an dieser Kultur, weil sie sich damit schwer tun, aber weil sie es auch ihr Ziel ist, hier dauerhaft zu bleiben, werden sie irgendwann auch davon geprägt werden. Und das passiert ja auch bei denen, die auch schon über Jahre hier sind, nicht bei allen, aber bei vielen ist es doch auch passiert.
Du, ich glaube auch, und das, also was ich vorhin ich hoffe, dass es rüberkam, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Herausforderung, die wird bleiben.
Ja.
Meine Sorge ist, dass gerade auf politischer Ebene und zum Teil auch gesellschaftlicher Ebene, wir schlicht das Problem leugnen. Wir sind nicht bereit, tatsächlich diese Dinge auch als diesen großen Kampf anzunehmen, der auf uns drauf zukommt. Ich kann nicht einfach, wir werden Parallelgesellschaften bekommen, die uns auch unterwandern. Und dort, wo die Scharia sich breit macht, dort sind keine liberalen keine liberalen Staaten wie Deutschland einer ist möglich. Und das meine ich, da müssen die Politiker, die einer bestimmten auch, ja, das ist auch eher einer bestimmten Couleur von Gruppe, die müssen sich auch bewusst werden, dieser Konflikt ist real und der muss auf der Werteebene, auf der moralischen Ebene, auf dem religiösen Ebene, auf den Gottesbekenntnissen Ebene und so weiter geführt werden. Das ist nicht einfach mit 2, 3 Gesetzen und mit der ein oder anderen Resozialisierungsmaßnahme, hätte ich schon bald gesagt, das ist das falsche Wort, Integrationsmaßnahme, so ist das damit nicht getan. Ich muss zum Herz der Sache durchdringen. Und das bedeutet auch, dass wir auch als Kirchen wieder, und das führt zurück zum Anfang unseres Gesprächs über das Thema, wir müssen wieder darüber reden, was bedeutet es, Kirche zu sein? Es bedeutet, Kirche zu sein, klar zu diesem Bekenntnis zu stehen, auch klar zu diesem Exklusivheitsanspruch des christlichen Glaubens zu stehen, klar über diese Überzeugungen und moralischen Werte, die im Evangelium selbst her ihre Begründung finden, diese auch benennen zu können, was sich wiederum dann in Gesetzen ausgewirkt hat und dergleichen. Und das können wir nicht mehr. Und deswegen, ich meine Sorge ist einfach, dass wir zu viele Politiker haben, die irgendwie eine Schönfärberei gestalten, gerade in diesen Fragen. Und das macht mir Sorgen, weil das wird uns überrennen, das wird uns platt machen. Und also ich habe keine Sorge damit, dass wir alle Flüchtlinge irgendwann mal auch eine vernünftige Wohnung gekriegt haben und auch vernünftig Essen versorgt haben. Das kriegen wir hin. Da krempeln wir die Ärmel hoch und das schafft Deutschland tatsächlich. Da habe ich keine Sorgen drüber. Aber das, was danach kommt, das macht mir Gedanken, aber nicht, weil Frau Merkel es nicht gecheckt hat, andere Leute nicht.
Und da sind wir, glaube ich, auch vielleicht, jetzt müssen wir auch mal einen Punkt setzen, aber da sind wir auch vielleicht für das nächste Thema schon, wo wir uns auch mit der Frage beschäftigen könnten, eventuell Christ und Politik. Eben mit diesen, ich sehe auch diese zwei Punkte, die wir vielleicht beim nächsten Mal aufgreifen können. Einerseits aktuell jetzt schon Schönfärberei, dass man gewisse Sachen halt ausblendet. Und ich finde es halt interessant, dass die so viel Wert sonst legen auf zum Beispiel Gleichberechtigung und auch gewisse Entwicklungen, auch sexuelle Übergriffe und so anprangern, zu Recht vollkommen, dass die dann manchmal ein blindes Auge haben, wenn es plötzlich um ihr anderes Lieblingsthema geht, nämlich um Ausländer. Das ist das eine, die aktuelle Situation. Das andere, was mir auch Sorgen macht, ist, dass man für dieses Thema auch politisch einen langen Atem haben muss, weil es um eine Entwicklung geht, die mehrere Wahlperioden übersteigen wird, aber dass die Politik in der Struktur, wie wir sie haben in unserer Demokratie, nicht darauf angelegt ist, in solchen Zeiträumen zu denken. Und dass auch unsere mediale Kultur das auch nicht gerade unterstützt, wo man froh ist, wenn ein Thema zu Ende ist, oder wo man ein Thema, was sich andeutet, dass es zu Ende geht, jetzt in der Wahrnehmung, dass man das schnell beerdigt und dass es dann nicht mehr auf dem Tisch liegt und man sich anderen Sachen widmet und dann auch die Herausforderungen, die da sind, die irgendwo auf der Strecke einfach liegen bleiben. Also vielleicht sind das auch Themen auch irgendwann vielleicht über Christ und Medien, dass wir uns über diese Punkte auch noch Gedanken machen.
Ja, wir haben heute vieles abgegrast. Du hast einen kleinen Ausblick gegeben, auch über die nächsten Themen. Es bleibt also spannend. Ich hoffe, dass wir einen Beitrag leisten konnten zur Gesundung der ganzen Debatte. Ich glaube, als Fazit würde ich sagen, wir bekennen uns klar zu der Spannung, die da ist. Ja, helfen und ja, Sicherheit. Aber es bleibt eine Spannung, die es auszuhalten gilt, ohne in einer der beiden Extreme einfach davonzulaufen. Romantisierte, süße Flüchtlingshilfe gegenüber abgeschottete und harte Flüchtlingsabschottung oder Deutschlandsschutzgedanken oder wie auch immer man das dann noch am Ende formulieren will. Es bleibt diese Spannung.
Und diese Spannung können wir aushalten, weil wir halt eben auch da jemanden haben, der uns hilft, diese Spannung auszuhalten, der uns eben auch immer wieder diese Augen öffnet. Ich habe letztens darüber gepredigt, wieso Christus mich fasziniert, Jesus. Und ein Punkt war eben, dass Jesus mir die Welt so zeigt, wie sie ist, dass ich mit seiner Hilfe die Welt so annehmen kann, wie sie ist, und eben auch diese Spannung so annehmen kann, ohne dass ich mich in eine der beiden Extremrealitäten flüchten muss. Und ich denke, das dürfen wir auch als Schlusspunkt dann auch setzen, dass wir jemanden haben, der uns hilft, in dieser Spannung, diese Spannung zu sehen und auszuhalten.
Ich denke, das Bibelwort, was du vorhin erwähntest, passt hier sehr gut, dass wir in der Welt Angst haben, aber ermutigt sein dürfen, denn er hat die Welt überwunden.
Genau. Gut, Jürgen, vielen Dank für diese spannende Diskussion, und ich freue mich auf unsere nächsten Themen.
Bis demnächst, Karl.
Bis dann, mach's gut, ciao.
Ciao.